Genre geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Tanzen, bluten, Einspruch erheben und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genre geschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, für die wir keine Kosten und Mühen gescheut haben, um unseren Kollegen André Hecker aus seinem Urlaub loszueisen. Hallo André, wo sind Sie gerade?
Das weiß ich schon gar nicht mehr.
Wo treffen wir Sie an?
Ich glaube nicht in Stockholm, dafür sieht es zu deutsch aus da draußen.
Also, okay, ja. Gerade noch Stockholm. Ja, jetzt in Geiselhaft.
Jetzt Thüringen. Stockholm, Thüringen, Hauptsache Sizilien.
Ja, aber der Podcast ist doch schon wie so ein Stockholm-Syndrom für dich, von daher.
Ja, was heißt für dich? Für uns beide. Und damit haben wir unseren Foltermeister Tino Hahn hier auch schon hören dürfen. Hallo.
Hallo.
Ja, aber der hockt nur in Berlin, was vielleicht nachfühlbar ist für ihn. Ja, und wir wollen heute mal wieder, obwohl ich jetzt ihn schon als Foltermeister betitelt habe, nicht quizzen, sondern halt mal wieder über Filme reden. Gesundheit!
Ja, da habe ich gleich noch eine Allergie gegen was auch immer aufgebaut.
Gegen ja. Aufmüpfige Podcaster.
Ja.
Ja, wir wollen über drei Filme reden. Einer, der demnächst kommt, einer, der jetzt gerade frisch erschienen ist und einer, der schon so ein bisschen im Kino zu erleben war. Und wir beginnen dann, glaube ich, auch mit dem, ja, mit dem kürzesten von allen dreien, nämlich Predator Killer of Killers. Ein neuer Film aus dem Ugly Motherfucker-Universum. Wieder von Dan Trachtenberg, der allerdings diesmal nicht mit Schauspielern gedreht hat, sondern nur gesprochen hat. Denn es ist ein Animationsfilm. Ein animierter Anthologiefilm, in dem es um folgende Geschichte geht oder beziehungsweise der folgenden Pressetext erzeugt hat. Diese animierte Anthologie folgt drei der stärksten Kriege in der Geschichte der Menschheit. Eine Wikingerin, die ihren jungen Sohn auf einen blutigen Rachefeldzug führt, ein Ninja im feudalen Japan, der sich in einem brutalen Kampf um die Nachfolge gegen seinen Samurai-Bruder wendet, und einem Piloten aus dem Zweiten Weltkrieg, der in die Lüfte steigt, um eine außerweltliche Bedrohung für die Alliierten zu untersuchen. Tatsächlich außerweltliche. Doch noch etwas viel Gefährlicheres wartet bereits auf sie, um ihre Stärke zu testen. Gerade frisch gestartet ist ein Hulu-Titel, ne, im Original, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
Bei uns Disney Plus.
Und, ja, genau.
Ich dachte auch, das Ugly Motherfucker-Universum sind die Filme von Til Schweiger. Das ist ja verwirrt mich jetzt gerade.
Oh, jetzt wird scharf geschossen direkt. Naja, gut. Aber müssen wir auch so scharf schießen gegen Predator Killer of Killers, Tino Hahn?
Nö, also mir hat es gut gefallen. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr in den einzelnen Anthologieteilen, ein bisschen mehr stilistische Vielfalt gewünscht, weil sie doch relativ ähnlich sich ähnelten sagen und dann habe ich gemerkt, das ist ganz kacke und dann wollte ich irgendwie raus und dann habe ich den Satz komplett verkackt. Ja, das war so das einzige das Luxusproblemchen, was ich damit hatte, weil ich fand, dass sich der Style dann schon relativ schnell nicht abgenutzt hat, aber so in der Wikinger-Sequenz war schon erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dieses Ruckelige, was ich irgendwie dann ganz geil fand, aber es auch manchmal kontraproduktiv, weil es gibt da ja diesen recht geilen One-Take, der dann aber so rumruckelt und ich glaube, wir sind alle in dieser Zeit aufgewachsen, wo man immer PC-Spiele mit 15 Frames gespielt hat, weil man halt einfach in maximaler Auflösung spielen wollte, wo man noch nicht irgendwie gesagt hat, okay, wir brauchen möglichst viele Frames, sondern wir brauchen möglichst gute Grafik und dann so mit 15 Frames stundenlang Counter-Strike oder so gespielt hat, daran hat es mich wieder ein bisschen erinnert, also vielleicht hat es auch einfach Kindheitstraum Traumata geweckt zu Beginn. Aber so nach 5-6 Minuten war das alles völlig fein und dann konnte ich das auch embracen. Aber ich mochte den Artstyle von der letzten Episode am meisten.
Von der allerletzten oder jetzt von der?
Nee, von der Fliegersequenz.
Okay.
Stimmt, der ist ja nicht die allerletzte.
Ja.
Hoppla.
Wobei ich sagen muss, der Art Style per se ändert sich auch doch nicht. Also doch
großartig, finde ich
also
auch.
Also jetzt ist es ja jetzt kein, also für alle, die es noch nicht gesehen haben, kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie so ein Love, Death and Robots, wo so jede Episode einen völlig unterschiedlichen Animationsstil hat. Es ist halt nur ein bisschen angepasst auf das Setting, so gerade von der Farbgebung und so weiter, aber der per se, der Animationsstil ist ja eigentlich bei allen drei derselbe. Und ich finde halt, dass mit diesem Mikroruckler, was ja so ein bisschen, es sieht halt ein bisschen aus wie Stop-Motion, ohne Stop-Motion zu sein. Und ich mag das eigentlich ganz gerne, aber ja, es ist ein bisschen konträr gegen aktuelle Trends, wo irgendwie alles nur noch 120 FPS per Second haben muss, irgendwie 120 Hertz und alles muss all glatt sein irgendwie. Da hat das natürlich irgendwie einen, geht gegens Auge eigentlich, ne? So alle Displays müssen nur noch alles butterweich darstellen.
Ja, es war so eine mutige Entscheidung, das dann so bewusst durchzuziehen.
Und da hast du dann diese Ruckelanimation. Aber ich mag das, irgendwie hat das was, finde ich, weil das hat da auch, wie du diesen One-Tag zum Beispiel in der ersten Episode, das kriegt dadurch so eine Wucht, weil du auch so eine, wenn man irgendwie mit einem Schild kaputt gehauen wird, irgendwie das wirkt so, als ob das sich so zieht auch, weil das eben, weil durch dieses Fehlen der Frames hast du da irgendwie so eine ganz komische Wucht drin irgendwie. Also irgendwie mag ich das gerne, aber es ist sicherlich nicht für alle Augen angenehm zu sehen, glaube ich.
Ich weiß nicht, ob das unbedingt so eigenartig ist, was hier Predator Killers of Killers gemacht hat, denn es gibt auf Netflix eine Serie, die habe ich mal eine Zeit lang verfolgt, The Dragon Prince oder der Prinz der Drachen heißt es auf Deutsch. Da haben die das auch schon so gemacht, dass die Animation quasi, und das ist bewusst, haben sie das so gemacht, dass die Serie zwar animiert haben, aber sie haben dann immer so ein, zwei Frames rausgenommen, um eben absichtlich dieses Ruckelige hinzukriegen. Das ist wohl mal eine Zeit lang, so wie ich das von meinem Kollegen Alvin mitbekommen habe, schon ein Trend gewesen im Animationsbereich, im Animationsserienbereich. Die Serie ist von 2018 und ich glaube schon, dass das eine bewusste Entscheidung war, dass das so ruckelt.
Ja, natürlich.
Ja, das klar.
Nein, also das hoffe genau, ich stark. Also alles andere haben wir ja nicht gesagt und das ist auch nicht neu, im Gegenteil. Es ist halt wirklich nur, sag ja, da so, wo es eben auch in Spielen, aber auch generell, es geht immer alles mehr dahin zu, wir brauchen halt mehr Frames, alles muss butterweich laufen, alles muss überscharf sein, so, und da geht es ja schon entgegen diesem Sehtrend oder der Gewohnheit fürs Auge. Aber dass das, natürlich ist es bewusst, natürlich ist dieser Animationsstil auch nicht neu. Und wie gesagt, für mich hat es immer diesen Ansatz dann, wir machen, es hat so ein bisschen diese Stop-Motion-Ästhetik, ohne dass es aber Stop-Motion ist quasi. Mhm. Ich finde es cool, aber ich glaube halt schon, dass das nicht jedem seinen Geschmack trifft. Ja.
Ja, ich musste mich auch ein bisschen eingewöhnen in der Wikinger-Episode. Das war schon für mich auch so, ich habe so einen Moment gestutzt und gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Ich muss aber allerdings sagen, für mich hat der Gesamtstil des Films am besten zu der Japan-Episode gepasst.
Das finde ich auch.
Ja, also da war der für mich am idealsten und ich mag die Japan-Episode auch, weil die hat so einen schönen Werdegang. Und dann halt auch die Geschichte mit den beiden Brüdern, das fand ich ganz cool, wie sie quasi ihre Differenzen überwunden haben, so. Und auch, ich mochte den Yautja in der Episode, der war schon so schön.
Den fand ich auch vom Design her am coolsten.
Ja, der war so
die
schön.
Die waren sick. Ja alle so ein bisschen in ihre Episoden, in die Welt, in die Zeitepoche, ja, so ein bisschen angepasst, ne. In der Wikinger-Episode hast du diesen krassen, bulligen Brawler-Predator.
Mit seinem Dampfhammer.
Dieser Dampframme. Dann in Japan hast du halt eben diesen Slicken, dieser, ja, fast so Assassin's Creed-Predator.
Ja, yeah, der Ninja.
Und in der Piloten-Ding, ja, da hast du halt eben einen Kampfpilot. Es ist natürlich, da kann man jetzt sagen, okay, warum sollten die in diese zeitlichen Epochen der Menschen sich anpassen? Aber geschenkt, ne? Das ist natürlich künstlerische Freiheit einfach. Aber ich mochte auf jeden Fall den Yautja in der zweiten auch am liebsten.
Aber was heißt künstliche Freiheit? Ich fand, das war schon eigentlich, also ich habe es jetzt auch so verstanden, anhand dieses Kodexes, den man da am Anfang gezeigt bekommt, dass das schon so auch Teil des Sports ist. Ich meine, wir wissen ja, dass die Jungs eben halt Sport, den Sport sehr hochhalten und sehr ernst nehmen. und sich da so ein bisschen an seinen Gegner vielleicht anzupassen. Ich meine, die sind ja trotzdem allem immer überlegen.
Ja, ich mein, ja, klar.
Ja, dass diese
Spielereien auch und Gadgets
dass,
und
ja. dass die Weltkriegsflugzeuge da so annähernd eine Chance haben gegen dieses Raumschiff, was ich übrigens mal ziemlich cool fand, auch hier wieder, ja. Wir haben diese Raumschiffe, haben wir schon so ein paar Mal gesehen, ja, aber nie so wirklich, wie sie so richtig manövrieren oder mal im Kampfeinsatz irgendwie sind, so, ja. Hm. Und jetzt mal der letzte Predator von Shane Black mal abgesehen, wo das Teil da so ein bisschen ruhig durch die Gegend eiert, was aber auch nicht so wirklich, so cool inszeniert wurde, beziehungsweise auch mit diesem Schutzschild da vielleicht auch ein bisschen albern war. Aber jetzt das Ding so in Aktion zu sehen, auch welche Waffen das verschießt. Ich fand diese Hakenkette, das fand ich echt schon ein mieses Teil. Das war geil. Ja. Also diese ganzen Gadgets und Gimmicks, die sie sich dafür ausgedacht haben, mit der sie halt das alles erweitert haben, das fand ich schon cool. Genauso wie dieses Netz, dass dieses eine Flugzeug
ja, das war
komplett
auch geil.
Einmal zerbröselt so. Ja. Also, das ist schon schön.
Ja, deswegen finde ich das eigentlich auch recht legitim, dass sie sich immer so anpassen, weil ich glaube nicht, dass dieser Haken, den sie in der dritten Episode verschießen, das die State-of-the-Art-Waffe ist, die sie eigentlich hätten, sondern auch so ein bisschen, das erfordert ja ein gewisses Geschick, ein Flugzeug im Flug mit so einem Haken zu treffen. Also, wie du schon sagst, dass sie immer das so passend machen, dass es immer noch für sie ein Sport ist, aber dass sie schon mit so einer Wahrscheinlichkeit von 95% halt irgendwie gewinnen.
Ja, klar. Weil, also, ja. Ich meine, du trittst ja auch nicht, weißt du, da kommen dann die Jäger mit ihrem, weiß ich nicht, mit ihrem Assault Rifle, ja, und gegen das arme junge Reh.
Hm. Ja, eben, es ist halt quasi wie Tontauben schießen oder so, oder Fasane schießen. Da werden halt irgendwie 100 Fasane aufgescheucht, dann wird mit einem Gewehr reingeballert, man wird schon was treffen. Und eher so sich so den eigenen Skill beweisen.
Ja.
Ist ja nicht mehr als Nervenkitzel für sie, sonst würden sie auch viel häufiger wirklich so in 1-zu-1-Kämpfe reingehen oder sich andere Gegner suchen. Und vielleicht, das ist ja alles auch nur so Spekulation, aber man sieht ja auch im Predator 2 ist das, oder wo man den Alien-Kopf sieht.
Ja.
Dass man dann auch, also wahrscheinlich leveln die ja dann auch hoch oder so. So wie auch Leute, die irgendwie anfangen, Fasane zu schießen, irgendwann halt auch Löwen schießen. Was genauso pervertiert ist, ihnen aber wahrscheinlich auch einen größeren Thrill bietet, obwohl sie in Wirklichkeit auch einfach nur ein wehrloses Tier erschießen, was größer ist.
Ja, mit einer Waffe, die halt, keine Ahnung, 300 Schuss die Sekunde abgibt, so.
Ja, ja, und wenn sie nicht treffen, ist immer noch was anderes da, weil als es brenzlig wird, hat er halt auf einmal dieses Netz. Und wer weiß, was er noch alles am Start gehabt hätte, wenn er irgendwie in die Bredouille kommt.
Aber auch das ist ja wieder Teil der Lore, beziehungsweise so, wie wir diese Kreaturen ja bislang kennengelernt haben. Ja. Ich meine, in Teil 2, also da macht er auch sehr viel mit seinem Speer rum, obwohl er mit der Laserkanone auf seiner Schulter auch locker alle wegblasen könnte.
Ja, so, genau. Ne? Aber where's the fun?
Ja, genau.
Wer von euch ist noch nie in den Kindergarten reingegangen, hatte sich die linke Hand auf den Rücken gebunden, damit es fair bleibt. Okay. Ja, und so ähnlich ist das ja halt so, dass er immer guckt, okay, wie kann ich mich hier selber limitieren? Und vermutlich dann irgendwie die ganzen Veteranen suchen sich dann auch mal Gegner, die größer sind.
Ja, also genau, wie kann ich mich limitieren, ohne Dynamitfischer zu sein?
Ja.
Aber ich fand dann auch wieder geil, also ich meine, dann auch wieder so kleine Details. In der Samurai-Folge, muss ich sagen, fand ich richtig cool, wie sie den Score, den originalen Score mit eingebunden haben.
Das mochte ich die ganze Zeit, ja, wie der so immer so mitgeschwungen ist.
Genau.
In verschiedenen neuen Ausführungen.
Ja, und wenn dann zum Beispiel die beiden Brüder erstmal so gegenüberstehen und dieses da so reingeschossen kommt, so, und die Close-Ups dazu, das fand ich echt, das hat mich sehr erfreut. Und dann auch, ich glaube, Trachtenberg wollte noch mal irgendwas klarstellen. Habt ihr genau geachtet? In der allerletzten Phase des Films.
Mit der Pistole?
Taucht die Pistole ja wieder auf. Welche Jahreszahl ist diesmal dabei? Oder beziehungsweise
15.
Ja, weil das war ja damals bei Prey. Da gab's ja so ein bisschen Unstimmigkeiten, weil er da die Knarre ja, ich glaube, die hatte eine andere Jahreszahl drauf oder so. Ja, ja. Ja, ich glaube, da hat er nochmal.
Er hat es nochmal korrigiert. den Pistolen-Redemption-Arc hat er aufgemacht, ja.
Ja, also für diejenigen, die es nicht wissen, sowohl in Predator Killer of Killers als auch in Prey, der Film, den Dan Trachtenberg davor gemacht hat, als auch in Predator 2 taucht eine alte Knarre auf, eine Pistole, die halt durch diese Franchise sich gezogen hat und die dann tatsächlich sogar auch eine kleine Lore hat. Also es gibt da eine Geschichte dazu von einem berühmten Piraten- oder Freibeuterkapitän, der dann wohl auf diese Yautjas getroffen ist. Und da gab's Unstimmigkeiten und die sind jetzt hoffentlich bereinigt. Aber ja.
Ja, fand ich auch sehr lustig. Ja, und der Piraten, in der Japan-Episode, da dachte ich auch in einem Moment, er macht einen Referral zu Teil 1, als sie nämlich dann von der Burg quasi runterfallen, springen, in diesen Burggraben, also ins Wasser.
Ja.
Und er sich dann so rausklettert, so rauskrabbelt.
Ja, ja, ja.
Ich hatte schon damit gerechnet, dass gleich im Hintergrund quasi so ein, weißt du, so ein getarnter Predator so reinplatscht
ja, in Teil 1,
dem Wasserfall. Aber hat er dann nicht 1:1 die Reference aufgemacht. Nee, dachte ich aber ganz kurz, ja.
Ja, also ich muss mal sagen, Disney oder Hulu oder wer auch immer jetzt die Rechte an der Franchise hat, bei Dan Trachtenberg sind sie bislang in echt stabilen Händen.
Ja, muss ich auch sagen. Ja. Und du merkst halt echt, und das hat er auch im Interview immer wieder betont, er ist halt Fan. Und das merkst du. Der ist halt mega Predator-Fan und der hat da, glaube ich, eine echte Liebe für, so.
Das ist aber auch, glaube ich, nie das Problem. Ja, ich glaube, inzwischen ist das Problem ein bisschen Abstand von der eben, von der Liebe immer wieder zu haaren, so, ne? Ich zweifle ja auch nicht an der Liebe, von J.J. Abrams für Star Wars, ja, oder auch an der Liebe von Rian Johnson für Star Wars und auch bei Dave Filoni so, ja, oder keine Ahnung, bei all diesen Leuten, die jetzt nochmal irgendwelche Franchises wiederbelebt haben oder wiederbeleben mussten, so. Aber ich glaube, man muss sich da halt auch immer ein gesundes Maß an, ja, wie soll man sagen, Reduzierung und Abstand, glaube ich, gönnen oder wahren. So, weil sonst wird's zu viel und sonst, ja, das hatten wir ja auch schon oft, dass du irgendwie das Gefühl hast, mit Memberberries und Erinnerungen und Nostalgie zugebombt zu werden.
Ja,
okay. Aber keiner hat irgendwie daran gedacht, auch noch einen guten Film zu erzählen.
Ja, das, nee, klar, das stimmt schon. Also und nur das reicht nicht natürlich, aber ich glaube, Trachtenberg auf jeden Fall, der hat ein Händchen dafür, der versteht das Universum auf jeden Fall und der geht damit auch respektvoll, aber auch kreativ um. Und
ja.
Das mag ich eigentlich sehr gerne. Und ich meine, das müssen wir jetzt nicht spoilern, aber die ganze Konklusion des Ganzen fand ich an sich auch super cool.
Fand ich sogar einen recht überraschenden Twist. Also irgendwie ist er sehr stimmig dann, aber ich war so, ja,
nice, gute Idee. Also so. Und also fühlt es einmal natürlich auch charakterlich gut zum Ende, weil es dann gut passt, auch wie sie dann, ne, agieren und so weiter. Aber auch natürlich so, dass das Ende, das lässt natürlich auch nochmal völlig neue Dinge offen, so quasi. Das war schon auch sehr, sehr cool, ja.
Und ich würde mir dann auch ehrlich sagen, ich würde mir so eine Miniserie zu Ursa, würde ich mir angucken. Wie die quasi bis zu dem Punkt, bis zum Anfang von Predator of, von Killer of Killers geworden ist.
Weißt du? Ach so.
Also so ihren Werdegang. Das macht eine kleine sechsteilige Serie, so 25, 20 Minuten sowas. Immer so ein Jahr weiter auf ihrem Weg zur Rache und das Ende ist halt quasi Killer of Killers. Das fände ich cool. Hätte ich Bock drauf. Und den Samurai würde ich mir auch angucken.
Die Charaktere, wie gesagt, waren eh cool. Ja. Gutes Potenzial auf jeden Fall auch, ja.
Und dieses, ich weiß gar nicht, ob es jetzt Spoilermaterial ist oder nicht, aber wo wir schon über diese Pistole gesprochen haben, weil die war ja dann erst im Bray, war sie auf der Erde. Jetzt ist sie ja da bei den Yautja irgendwie auf dem Planeten und von da muss sie ja wieder dann runterkommen zu Predator 2. Also irgendjemand muss die ja auch mitnehmen. Ob das nicht auch schon so eine Referenz sein sollte, wer dann irgendwie am Ende von den Predators irgendwie.
Ja, aber also das ist ja das, ich glaube, jetzt machen wir mal einen Spoiler, oder? Jetzt müssen wir einen kleinen Spoiler machen.
Kurz.
Ja, okay, Spoiler, wie immer, Kapitelmarken, ihr wisst Bescheid, wie ist das?
Also ich glaube ja, wir wissen ja gar nicht, in welcher Zeit wir uns jetzt da befinden bei den
Yautjas. Ja, doch, also es muss ja nach 1942 sein.
Genau, aber das kann auch 2025 sein, die sind da ja alle eingefroren.
Ja, aber die Pistole ist ja da, also da muss ja jemand Predator 2 die Pistole wieder mit hochgenommen haben. Genau,
sie wird ja in Teil 2 wird
ja
in die Glover gegeben.
Genau. Ja. Aber irgendwann nach Teil 2 kann ja das passiert sein. Und wir wissen ja, wie gesagt, das kann ja wirklich schon sehr weit irgendwo sein. Ich meine, wir sehen ja auch.
Wenn du dir jetzt irgendwo was Geiles zu essen holst und das einfrierst, wartest du dann 100 Jahre, um das daheim zu essen oder taust du das bei der nächstbesten Gelegenheit auf?
Naja. Nach der ganzen Logik des Endes von Killer of Killers kann man jetzt ja auch eh fragen, Haben sie dann irgendwann Danny Glover auch hochgeholt? Ist Arnold Schwarzenegger da auch oben seit?
Ja, ja, eben. Das, so, das also auch, entweder sind aber, die aber alle
dann,
oben.
Aber dann wäre es ja Quatsch, dass sie in Teil 2 am Ende natürlich in die Waffe geben, einfach wegfliegen. Weil eigentlich hätten sie dann gleich mitnehmen können.
Mitnehmen quasi. Können,
also,
ja.
Das auch da wieder. Es ist eine coole Idee natürlich, aber in der Gesamtlore widerspricht sich natürlich auch da wieder so ein bisschen. Aber rein die Idee mochte ich halt total, dass irgendwo in der letzten Reihe noch ein Dutch steht und der auch noch da ist. Und das wäre natürlich witzig. Ja,
ja, aber ich meine, sie haben es ja mit Prey, haben sie es ja gemacht. Also mit Frau Nighthunter.
Ja, ich weiß, deswegen meine ich es ja.
Also, ja. Warum nicht?
Und ich meine, in dem Predator 2 hat man ja Dutch auch nie wieder gesehen. Also, er ist weg.
Ja. Dann finde ich das geil, das mit dieser Waffe so irgendwie zu connecten, dass die ja irgendwie also es ist nicht so wirklich belegt, aber ich finde schon, dass sie dann immer auch so wie so eine Art Trophäe oder so weitergereicht wird. Weil es wird ja auch bei Predator 2 gibt es das ja auch als Anerkennung, weil er selber auch so geiler Jäger ist. Und dass da dann vielleicht irgendwie dieser Endkampf quasi, der da oben stattfindet, dass da dann der Gewinner diese Waffe kriegt, dass das dann der Predator ist, der halt dann in Predator 2 zu sehen ist. Also finde ich nice, dass das alles so ein bisschen so verknüpft wird, beziehungsweise man sich da sowas hinspinnen kann, wenn man die Muße dazu hat.
Ja, und es sind nur so die richtigen Brocken. Es ist nicht so auserzählt, sondern es sind so... Man kriegt so ein bisschen
so Häppchen.
Ja. Genau, so Häppchen, mit denen man seine Gedanken spielen lassen kann. Und ich glaube, das ist auch eine große Stärke. Ja, das hat George Lucas dann ja irgendwann aus den Augen verloren, als er mit Midi-Chlorianern angefangen hat und so. Also
Das eskalierte schnell.
Ja, aber was ist denn? Also ich meine, ich wollte doch nicht wissen, was die Macht ist, Alter. Das ist doch Quatsch. Ja, ja gut. So, jetzt, bevor wir bei Star Wars landen, machen wir hier einen Schlussstrich unter den Spoiler-Part.
Spoiler-Ende, ja, auf jeden Fall. Gutes Ding.
Ja.
Sehr viel Spaß dran. Und jetzt habe ich auch noch mehr Bock auf Badlands.
Ja, ich bin jetzt auch gespannt auf Badlands. Ich hoffe, sie behalten ihren demütigen Ton bei. Gut. Ja, demütigen Ton. Alles andere als demütig möchte sich Donnie Yen mit dem Gesetz zufrieden geben. Deswegen hat er einen Film gemacht, in dem er er ist Staatsanwalt, ne? Ja, Staatsanwalt spielt. Jetzt demnächst im Kino, ab dem 19. Juni. Oh Gott, jetzt du hast es vorhin gesagt, wie es richtig ausgespielt wird.
Prosecutor.
Ja, The Prosecutor. Regie Donnie Yen, Hauptrolle Donnie Yen. Handlung lautet wie folgt. Inspiriert von einem realen Fall in Hongkong erzählt The Prosecutor die Geschichte eines Mannes, der sich fälschlicherweise des Drogenhandels schuldig bekennt, nachdem er reingelegt wurde. Trotz des Geständnisses ist der erfahrene Polizist und heutige Staatsanwalt, der den Fall bearbeitet, von der Unschuld des Mannes überzeugt und führt seine eigenen Ermittlungen durch, wobei er sowohl seine Karriere als auch sein Leben riskiert, um den wahren Täter vor Gericht zu bringen. That's it.
Ich finde gut, dass da immer so betont wird, dass zwischen Leben und Karriere ein Unterschied besteht in einem Film, der Staatsanwalt heißt. Weil was, wenn er nur die Karriere zieht, ruiniert ist am Ende halt immer noch der Mensch oder was. Also das ist immer so hochgeschätzt. Das ist, glaube ich, auch die größte Stärke und größte Schwäche des Films, dass der halt so ein Hybrid aus Gerichtszeit-Drama und Actionfilm ist.
Und ich muss direkt sagen, ich habe einen völlig anderen Film erwartet.
Ich auch.
Ich dachte, weil, come on, also darauf können wir uns ja wohl immer einigen. Ja. In 90% der Fällen wäre dieser Film erzählt worden, ein Staatsanwalt, der quasi nicht, der an seine Grenzen stößt, was seine Möglichkeiten angeht, dreht irgendwann durch und nimmt das Gesetz quasi so in die eigene Hand und lässt sich dann zum Kopf machen oder whatever und geht dann auf Verbrecherjagd. Nein, hier ist es andersrum. Ein komplett knüppelnder Kopf, der Leute wegkickt und aus dem Leben schießt, wird zum Richter mit Perücke, weil er sich in seiner Polizeiarbeit nicht eingeschränkt fühlt, um eben die letzte Bastion des Gesetzes zu werden, quasi bevor es eben in den Knast geht. Damit habe ich nicht gerechnet, muss ich zugeben. Weil ich bin einfach blind reingegangen und ich war so, okay, es wird hier so rum erzählt. Ja.
Ja.
Also habe ich einen Film erwartet, muss ich sagen.
Der Film beginnt ja schon mit einer Action-Sequenz, sagen wir es mal so. Und dann aber auch war ich sehr überrascht, dass es plötzlich Ace Attorney für Donnie Yen wird. So.
Ja, das stimmt.
Aber lass uns mal bitte den Elefanten aus dem Raum schieben. Diese erste Action-Szene. Freunde, was war da los? Hat Donnie Yen keinen Bock mehr, oder was?
Also, actionmäßig muss ich im ganzen Film fast sagen, das war alles eher mau.
Also.
Ach, diese U-Bahn?
Ja, Mau will ich jetzt. Also wirklich, Mau also, will ich jetzt auch
nein, nicht. Nein, Mau nicht. Mau ist vielleicht zu hart. Aber da ist halt. Also da ist kein richtiger Wow-Moment drin. Das ist alles schon okay und auch ganz gut gefilmt. Aber es hat alles nicht so die richtigen Härten, also keine Wucht und so. Also man merkt natürlich einfach so, es muss wieder viel getrickst und geschnitten werden. Und wir reden ja gleich noch über Ballerina und wir haben viel gesehen inzwischen in den letzten, natürlich in den letzten Jahren. Da muss ich sagen, hat die Action jetzt, holt da keinen mehr vom Teppich irgendwie. Also.
Naja, also das will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich fand, da waren schon ein, zwei coole Sequenzen dabei. Aber ich war am Anfang echt erschrocken. Das ist doch eine digitale Figur, die da durch diesen One-Shot agiert. Also, ey, so cool ich die Idee finde, dass man da aus der, sag ich mal, Third-Person-Perspektive in die Ego-Perspektive wechselt, so, ne? Und dann halt so gewisse Moves zeigt, so. Das war cool.
Ja, ein bisschen wie beim letzten Bad Boys.
Ja, ja. Aber sind wir uns einig, das hat Villainous und so weiter auch schon vorher gemacht, ne? Also, klar. Da müssen wir jetzt nicht irgendwie Who Shot First irgendwie bringen. Aber ich fand, das sah halt erschreckend.
Das hat Wildnis auch schon mal gemacht, werde ich gleich auch noch mal benutzen, wenn das als Argument jetzt zugelassen ist.
Naja, also wir wissen alle, dass John Wick von Wildnis kopiert hat. Also
ja, ja, ich weiß.
Das müssen wir jetzt nicht irgendwie auch noch schönreden oder beziehungsweise verheimlichen. Mir geht's nur darum, ich fand, das sah, also diese Ego-Sequenz, also diese One-Shot-Sequenz von mir aus, die dann halt in verschiedenen Perspektiven fehlt. Das war ein digitaler Donnie Yen, der da durch die Gegend geschoben wurde.
Ja.
Ja, und fandet ihr, das sah gut aus?
Nö.
Okay.
Nee, gut nicht. Also es sah ein bisschen aus wie, also das kannst du wahrscheinlich auch in der Unreal Engine 5 Engine nach
ja, und bei Alien, bei Predators hat euch die Unreal Engine doch noch gut gefallen. Was ist denn da los? Wird hier mit zweierlei Maß gemessen.
Ich habe die fehlenden Frames nicht vermisst hier bei Donnie.
Naja,
also, nein, aber es sah
war echt nicht gut.
Sehr krass digital nachgebürstet alles aus, ja.
Ich check auch nicht, warum man da nicht einfach drauf verzichtet. Also wenn du so, dich zwingt ja keiner,
genau,
das zu machen. Und wenn was obvious digital aussieht, dann erwarte ich irgendwie auch, dass es komplett so Over-the-Top-Action ist, wo ich dann halt wieder so denke, ja, ich erkenne, das ist hier nicht wirklich handgemacht, aber es sah geil aus und nicht so, ja, war ganz nice, aber ich habe halt auch gesehen, es ist irgendwie nicht State of the Art von der Technik her.
Ja, vor allem
er ist ja auch noch Regisseur, also das, ich weiß gar nicht, wie man das mit den eigenen Ansprüchen dann so wirklich verbindet.
Ey, auch das habe ich mich gefragt. Ich habe den Film geguckt und ich habe erst später gerafft, dass er auch inszeniert hat, was mir dann aber auch anhand gewisser anderer Szenen klar geworden ist. Mhm. Aber ich dachte halt auch, ey, Donny, du hast keine Ahnung, wie hieß der eine, da hat er so eine lange Kampfszene drin gehabt, für die sie irgendwie wochenlang gestaged haben und das alles irgendwie von hinten bis vorne irgendwie durchgeprobt haben, wo sie halt über ein Feld rennen, in so einem Haus landen. Und sich da irgendwie in so einem Abrissgebäude irgendwie richtig fett auf die Umme geben. Und das ist meilenweit meiner Ansicht nach entfernt von dem, was wir hier gesehen haben. So. Und ich denke mir halt, ey, wenn du keinen Bock auf die Shootouts hast, dann mach sie doch auch nicht. Also du musst sie doch wirklich nicht machen, so. Also er hat ja jetzt schon genug bewiesen, dass er halt was drauf hatte.
Mhm.
Und diese digitale Figur, ich dachte plötzlich, ich bin in einem Call of Duty Spiel, so. Also, so sah
es mal aus. Halt, so glaube ich, den naheliegenden Fehler gemacht, halt sich selbst auch zu sehr als der unbestrittene Star und irgendwie so der Leuchtturm, der moralische Leuchtturm. Also es sind ein paar Szenen drin, wo man so denkt, ach, dann pflegt er noch den demenzkranken Vater. Und das ist halt irgendwie ganz rührend, aber wir wissen ja schon, dass er gut ist. Also er muss nicht noch krass besser werden, dann ist auch noch der Vater, den er pflegt, sein echter Vater im richtigen Leben, wo man wieder so denkt, ja okay, das ist ja wirklich sehr, sehr cute, aber eigentlich hätte man so eine Szene, glaube ich, rausgenommen, wenn man dann irgendwie im Schnitt durchgeht und merkt, okay, du bist dieser ehemalige Cop, der jetzt Staatsanwalt wird, der irgendwie sein ganzes Leben riskiert, um den vermeintlich Unschuldigen zu retten, brauchst du den demenzkranken Vater noch oder verstehen wir als Publikum schon, dass du ein Herz aus Gold hast.
Solche Szenen sind ja auch ständig drin, auch wenn er dann da bei dem Vater von dem Jungen zu Hause ist, wo er dem dann noch da irgendwie Geld in die Zeitung schiebt. Ich meine, das wird ja nochmal aufgegriffen später so, ne? Okay, verstanden, die Klammer. Aber es sind ja ständig Szenen drin, wo er nochmal zeigen muss, eben, dass er dass er einfach über alle Maßen der gutherzigste Mensch der Welt ist. Oder wo sie da bei diesem Empfang sind, bei diesem Staatsanwaltsempfang, und alle trinken halt irgendwie den teuren Wein und er ist der Einzige, der irgendwie sagt, ja, der Wein kostet so viel wie das Monatsgehalt von einem durchschnittlichen Arbeiter und so. Mhm. Also er hebt halt wirklich in jeder Szene den moralischen Zeigefinger so bis zum Mond. Das ist halt ja. Schon sehr auffällig.
Ja, das mochte ich aber irgendwie in dieser, also natürlich ist es auch immer ein bisschen verlogen, weil natürlich wird auch in Hongkong und im Hongkong-Rechtssystem jetzt nicht jedes Urteil einwandfrei belegbar oder so gefällt, aber diese Spiegelung zwischen ihm als Kopf früher und wir kennen sie alle aus den ganzen China- und Hongkong-Filmen, Cops sind eher so Bauchgefühlsmenschen. Da sind Beweise nicht so wichtig. Da wird das Urteil mal schnell mit der Faust oder mit der Knarre gefällt, basierend auf dem Augenblick.
Erst schießen, dann fragen.
Ja, während er hier als Staatsanwalt ja schon fast, also nicht pedantisch, weil es ist ja die Aufgabe von einem Staatsanwalt, aber wie sehr hier alles auf Beweise fokussiert ist und wie halt Intuition und Bauchgefühl gar keine Rolle mehr spielt. Das fand ich schon irgendwie, also eine schöne Botschaft, die der Film versucht hier zu vermitteln.
Aber, also, ich weiß nicht, fandet ihr das alles schon, wie soll man sagen, systemkonform oder weichgespült? Ich hatte bei manchen Dingen, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass ich gesagt habe, oh, da lehnt er sich aber schon aus dem Fenster.
Ja, ist ja ein Hongkong-Film, also ich glaube, da kann man sich auch schon weit aus dem Fenster lehnen.
Naja, aber wie lange noch? Oder beziehungsweise wirklich so sehr?
Ja gut, aber das ist ja also so diese, wenn wir jetzt in 2035 die AfD 100% hat und dann irgendwie so, oh ja, da hätte ich mich vielleicht 2025 aus dem Fenster lehnen sollen.
Naja, aber also ich meine, bei Hongkong ist das Thema ja nochmal halt akuter, ne? Also da ist es nicht lange her, dass da wirklich zig Proteste und was weiß ich und Aufstände und keine Ahnung waren. Also da,
ja, klar, aber das umso dringlicher ist es ja, dass auch Blockbuster das machen. Also das ist ja was ich so im Deutschen, wir haben ja nicht mal wirklich Blockbuster-Kino, aber da vermisse, dass da halt mal irgendwie politische Aussagen getroffen werden, die weiter darüber hinausgehen, wie ja, man darf ja gar nichts mehr sagen. Sowas wie bei Alter Weißer Mann, wo ich finde, wo auch mal mehr Rundumkritik geübt werden könnte, nicht in so eine Richtung, dass ich dann so ein Hongkong-Blockbuster eher so gegen politische Systeme im Nachbarland auflehnt, wo oft mal eher so entschieden wird, welche Religion hast du oder was für eine allgemeine Haltung hast du? Und das spielt dann irgendwie in das konkrete Verbrechen noch mit rein. Und bei der Strafbemessung spielt das auch noch eine Rolle. Das fand ich schon recht.
Ey, wie gesagt, ich fand's halt uplifting. Ich fand's halt mutig von ihm, was er da teilweise thematisiert hat. So. Und ich war überrascht von der Direktheit, mit der er manche Dinge ausgesprochen hat. So. Also ich hätte das nicht erwartet. Ich hätte gedacht, das wird, also ich war eh überrascht von dem Switch von, sag ich mal, Actionheld zu ja Gerichtssaalheld. Und dann halt ja überrascht davon, wie er dann doch schon so ein paar Missstände da irgendwie anprangert so und Missstände benennt. Ja, also das war für mich tatsächlich, ich musste an Javan und so Sachen denken. Also dass da jemand halt, ich weiß jetzt nicht, ob man Shah Rukh Khan und Donnie Yen miteinander wirklich vergleichen kann vom Status her so. Aber dass da doch jemand sehr Prominentes sich so direkt ausspricht, hätte ich nicht gedacht, nachdem ich halt irgendwie so mitbekommen habe, was das für eine Art Film hier eigentlich werden kann. Wobei ich dann aber auch überrascht war, wie der Film es immer wieder schafft, irgendwelche Situationen zu erzeugen, in denen Donnie Yen dann doch wieder handgreiflich werden muss oder irgendwie doch wieder in die Action einsteigen.
Genau, aber, auch so aber das ist der Punkt. Ja. Muss, ne? Es ist immer schön so gestaged, er kommt irgendwo hin, will einfach nur ein Gespräch führen, kriegt und wird zufällig mit Eimern beworfen, muss halt um sich drehen. Passiert
ja, aber das ist so, also das ist natürlich auch perfide, aber er versucht halt immer auf friedlich und Diplomatie und wir können doch alle in Frieden leben, aber ey, wenn du es nicht willst, dann hau ich dir den Kopf kaputt.
Genau, und wenn ihr 40 da drüben das auch nicht wollt, dann hau ich euch auch den Kopf kaputt. Ne?
Ja, eben. Ja.
Über aber dieser Dachszene.
Ja, die Szene auf der Dachterrasse, das war schon cool.
Wo der Kollege halt erst da dieses Gespräch führen will, der angegangen wird und er kommt natürlich dann zufällig dazu. Und wo dann der Kollege da auch irgendwann hinter diesem Häuschen da hockt und Telefon, ja, irgendwie, er verprügelt hier gerade 40 Leute. das war auch ganz cool mit der Drohnencam da von oben, wie die alle in dieses Ding reinlaufen dann und so. Das stimmt schon. Da waren schon ein, zwei echt ganz, ganz gut inszenierte Sachen dabei.
Ja. Und ich weiß nicht, achso, tschüss.
Nee, sag du es.
Ich weiß nicht, gerade jetzt bei der Kampfszene und bei ein, zwei anderen davor, glaube ich, auch schon, oder bei einer davor habe ich auch schon mal ist es mir aufgefallen. Hier und da beginnen irgendwelche Kämpfe, dann weiß ich nicht, gibt's dritte Schläge, keine Ahnung. Und das alles soweit solide. Aber dann merkt man immer wieder, wie die Kamera einmal absetzt, beziehungsweise wie so ein Schnitt ist, das gleiche Bild eigentlich nochmal von neuem beginnt.
Ja. Ja, ja.
Und dann nochmal so speziell irgendwie der finale Kick oder der finale Schlag gezeigt wird, der dann besonders heftig ist oder jemanden irgendwie umtritt oder um.
Das ist mir auch aufgefallen, ja.
Ich glaube, das ist nämlich dann auch so ein Thema, das hat ja Donnie Yen jetzt auch schon, wie hieß der, eine letzten großen, Under Fire oder wie hieß er?
Raging Fire.
Da hat er das ja schon im Rahmen dessen, hat er das ja schon ein bisschen erklärt. Und das ist ja, glaube ich, die gleiche Technik, die hier zum Einsatz gekommen ist, wie schon in Raging Fire oder auch bei diesem Roadhouse Remake mit Jake Gyllenhaal, dass sie da diese Greenscreen-Säcke über die Körperteile gepackt haben und dann, um das neu zu schneiden, um den Impact genau auf den Körper zu setzen. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal mitbekommen? Mhm. Also da hat dann so gesehen, weiß nicht, er klopft halt auf einen grünen Sack ein und auf der anderen Seite ist dann halt der grüne Sack quasi ist dann auf Donnie Yen dann irgendwie drauf, damit der Arm quasi genau auf das Gesicht dann getrackt werden kann oder sonst was so, ja. Also dass man da halt diese Wucht zwar mitnimmt, aber niemals echte Menschen geschlagen worden sind. Und ja, ich finde, das merkt man dann doch immer noch, diese Technik. Also man spürt sie immer noch. Man spürt sie nicht so viel, wie zum Beispiel bei Roadhouse, aber ich finde, sie ist dann doch, nimmt hier und da ein bisschen Flow in den Kampfszenen.
Ich weiß, was du meinst, genau. Immer diese, er kickt auch Leute irgendwie, gibt ihnen irgendwie so einen Sidekick oder eben mal einen Faustschlag oder wirft irgendwas auf jemanden. Aber wenn dann immer dieses, wie so kleine Finisher-Move gibt, so, wenn er genau. Einfach richtig aus dem Bild tritt, die sind immer so einzeln geframed. Das ist mir auch komplett aufgefallen, ja.
Ja, das fand ich ein bisschen schade, dass sie da so sehr auf die Technik gegangen sind. Das macht den Film meiner Ansicht nach leider insgesamt gesehen ein bisschen digitaler als notwendig.
Ja, wie gesagt, mir fehlt dann eben auch wieder so ein bisschen einfach diese rohe Wucht des Ganzen, weil du merkst halt einfach, es ist immer sehr, alles sehr in Stücke gestaged, so. Es fehlte so auch, selbst in diesen großen Arealkämpfen mit vielen Leuten, auch diese typischen natürlich, ne, er kloppt gerade einen zusammen, hinter ihm stehen noch drei andere und warten natürlich schön, bis er fertig ist. Das war natürlich wieder typisch, aber das haben wir jetzt schon 100 Mal gehabt, aber geschenkt. Aber ja, wie gesagt, deswegen, es ist nicht schlecht, es ist solide, aber genau, mir fehlten in den Kämpfen echt so ein bisschen diese Agilität, dieses Runde, dieses einem Guss wirkende, trotzdem mit einer Wucht und so weiter. Das fehlte mir so ein bisschen. Diese Schnitte und diese Art des Drehens hat mir so ein bisschen das Ganze so ein bisschen gedämpft, ja.
Ja, das habe ich auch bei Sakra schon nicht gecheckt, also wo er seine letzte Regiearbeit, beziehungsweise seine erste, wo man auch dachte, okay, wenn, da muss man sich doch irgendwie ein Denkmal für die Ewigkeit setzen wollen. Oder ich tick einfach nur anders, weil ich nicht seit Jahrzehnten Schauspieler bin und dann denke, ich werde Regisseur. Und weil hier wirkt vieles auch so grounded, trotz allem. Also in den Kämpfen sind halt ein paar Momente schon drin, wo man denkt, okay, hier soll man ein bleibender Moment, aber dass es wirklich, wie André schon sagt, den Wow-Moment gibt oder so, oder den What-the-fuck-Moment. Das bleibt irgendwie außen. Ich glaube nicht mal, dass das im Dienste der Gesamtheit irgendwie ist, dass halt nichts irgendwie den Film so boykottieren soll, indem es halt so eine Standout-Szene ist oder so, und der Film eher so wie aus einem Guss wirken soll. Und das finde ich immer irgendwie strange. Also ich würde doch, glaube ich, wenn ich Regie führe und mich selbst inszeniere, würde ich irgendwas Krasseres machen, oder?
Aber vielleicht ist es genau das. Vielleicht wollte er das wirklich nicht, um auch ja nicht wirklich.
Ja, das kann schon sein.
Die ihm wichtige, Geschichte um das Gerichtsding so ein bisschen, das nicht abzuschwächen, indem er dann irgendwie full-fledged brutale Action drauf kloppt. Vielleicht sollte es auch alles so ein bisschen.
Ja, aber dann sind ja die ganzen Action-Szenen schon.
Anführungszeichen wirken.
Ja. Aber es sind ja alle Action-Sequenzen quasi ein gewisses Risiko, weil natürlich diese Gerichtssaalhandlung wird ja immer davon überlagert. Ja. Also das und...
Naja, aber vielleicht ist er auch einfach zu alt, ne? Also ich sag mal nur, da gibt's diesen Kampf in dieser Gasse, wo der junge Polizist eigentlich überwiegend erstmal kämpft.
Wo sie diesen LKW da leer machen.
Genau, ja. Und wo sie sich durch diesen LKW kämpfen und da diese geile Kamerafahrt ist, wenn er quasi hinten reingeht und an der Seite der eine Typ rausfliegt, so. Das fand ich ziemlich cool. Und da war halt auch Wucht und Dynamik drin, meiner Ansicht nach, in diesen Szenen, so. Aber da hast du halt gemerkt, da sind die jungen Leute am Start. Und ich glaube, Donnie Yen ist jetzt vielleicht halt auch einfach ein bisschen
ja, in die Jahre gekommen und ne, er sagt es ja selbst im Film, ne, so meine Knie, mein Rücken, ich weiß nicht, wie lange ich das alles.
Ja, ja, er gibt ja einen Kommentar.
Ja,
ja, ja, ja. Also das war meiner Ansicht nach schon der Regisseur, der hier gesprochen hat, so, der halt einfach nochmal auch zu verstehen gibt, er kann halt nicht mehr auf ewig.
Ja, und auch der Schauspieler, seit 2018 schon gesagt, er hat auf, Filme zu machen, hat er glücklicherweise nicht eingehalten. Aber auch das hätte man, glaube ich, sauberer. Also ich meine, es gibt ja einen Grund, warum jemand nicht mehr als Cop auf der Straße unterwegs ist, sondern Staatsanwalt wird, eben weil er körperlich nicht mehr kann. Also es hätte dem Film ja auch mehr Tiefe eigentlich verliehen, aber da ist er dann wieder zu alt oder zu stolz zu. Das ja, dann quasi so, nur so ein bisschen, oh ja, meine Knie, aber eigentlich kann ich doch noch alles.
Ja, es ist widerspricht sich schon ein bisschen. Ja, ja.
Treten kriege ich noch hin.
Also ja. Ich meine, ey, ich will auch gar nicht sagen, da ist ein bisschen Eitelkeit bestimmt mit dabei, aber ich muss dich einmal korrigieren. Also, das ist nicht sein Regiedebüt gewesen, Sakra, ne? Der hat schon vorher Filme gemacht.
Ach stimmt, irgendwie Sakra war nur, weil er dann ewig lange nichts gemacht hat und bei Sakra, oder er hat zumindest ich gedacht, es wird so ein Multimilliarden-Blockbuster, bevor der komplett abgekackt ist.
Ja.
Weil der halt in den Trailern so aufwendig auch aussieht.
Ich habe auch nochmal geguckt, mich hat aber auch, der hat sogar irgendwie Ende 80er sogar schon seinen ersten Film gemacht.
Ja, ja,
sogar. Also der hat schon ewig schon Regie.
Also man hat genug Zeit, das wieder zu vergessen.
Aber dazwischen lange nichts dann.
Ja.
Und der Film, den ich vorhin meinte, mit dieser ewig langen Kampfsequenz, das ist Flashpoint.
Okay.
Und der ist wirklich, also das ist ein...
Oh.
Entschuldigung. Ah, das ist halt auch so ein schöner Cop-Thriller, der eigentlich jetzt aber nichts Besonderes ist, bis halt eben auf diese Kampfszene, die ist halt der Hammer.
Den habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen.
Und wirklich, ey, guckt euch mal diese Kampfszene allein an. Da haben die halt wirklich wochenlang Arbeit reingesteckt und Planung und so weiter und so fort. Mhm. Und ja, wenn du das halt noch siehst und miterlebst und kennst, dann ist es halt sowas wie jetzt die ganze Action da in Prosecutor.
Ich würde mal so sagen, man sollte den Film, wenn man ihn gucken möchte, nicht nur wegen der Action gucken, sondern wegen eines Gesamtwerks über eben einen Sozialkommentar, über diese Gesellschaftsschichten von wegen, es geht ja auch um dieses, die mittellosen, armen Leute, die sich nicht verteidigen können, ne, so die Staatsanwaltschaft, wie die auch schon wie so als eigenes Netzwerk fungiert, ist, also da gibt es ja viele Kommentare drin. Als Gesamtwerk muss man es betrachten. Und als das fand ich ihn auch echt solide, aber man sollte ihn nicht vor allem nicht als, einfach nur als Actionfilm betrachten, weil das,
und ich fand ihn auch irgendwie deswegen auch herzig und sympathisch, weil ja immer wieder auch diese Theorie durchschwappt, die Yen da aufstellt, dass das Umfeld die Charaktere prägt und dass man quasi mit Sozialarbeit die Welt retten könnte, was ich ja auch finde. Also je früher du anfängst und je fundamentaler du die Bedingungen für Menschen veränderst, ist niemand zur Kriminalität gezwungen. Also das machen ja auch viele Actionfilme im asiatischen Bereich oft auf, dass Leute so als Gangster geboren werden. Was als Story-Element natürlich super ist und auch irgendwie es einfacher macht, so einen Willen irgendwie zu kreieren. Aber die meisten Leute wollen nicht klauen, wollen nicht Drogenhandel betreiben, sondern es ist halt das Umfeld, was sie dazu zwingt, beziehungsweise die Situation, in der sie leben, weil sie keinen anderen Ausweg sehen. Und ich finde, das macht der Film hier auch recht sympathisch klar. Und am Ende schwankt er dann trotzdem in so ein Action. Also am Ende ist er fast wie 16 Blocks eigentlich.
Ja.
Das ist dann halt auch eine nice Idee irgendwie, dass am Anfang alles so immer wieder mit Action untermauert, aber eigentlich dann immer so rückblenden, wie es gerade der Verfahrensstand und am Ende so, ah ja, ich will doch aussagen, aber die wollen mich alle umbringen, ich muss aber auch zum Gericht noch schnell.
Ja, aber der Kampf in der U-Bahn war cool.
Ja, also das deswegen, also ich finde es ist halt auch eine sehr selten gesehene Mixtur aus Genres irgendwie, also Justizdrama und Actionfilm. Gibt's halt selten.
Wie gesagt, vor allem in der Reihenfolge halt.
Ja, genau.
Erst Cop, dann Staatsanwalt. Nicht andersrum.
Ja.
So Staatsanwalt gone rogue wäre ja schon wieder so eben ein Mann sieht rotmäßig. Aber hier
genau. Irgendwie ja tagsüber diesen Talar anhaben und nachts halt irgendwie mit der Knarre die Leute hinrichten.
So Batman mit einem Roundhouse-Kick.
Ja, deswegen. Mir hat es gut gefallen. Geht auch nicht. Also eigentlich würde man auch denken, der braucht mindestens 2,5 Stunden, eben wegen diesem Gerichtsdrama, was sich so auswälzt, aber er tickt so knapp unter 2 Stunden. Das geht alles gut klar.
Ja, das und das ist wirklich sein Vater. Ich habe mich noch gefragt, so warum setzt er diesen alten Mann so prominent? Das hat doch auch wieder ein bisschen was zu bedeuten. Das fühlte sich an, als wäre es irgendwie eine Anwaltsserie, die schon mal vorher gegeben hätte. Und darauf zahlt das jetzt ein, weißt du?
Ja, ich ich habe nämlich auch diese Szene, wo ich so dachte, also klar, es ist oftmals mehr Kitsch oder mehr Pathos drin, als man jetzt so im westlichen Kino für normal hält. Aber da dachte ich auch so, ja, der ist ganz merkwürdig in Szene gesetzt. Wer ist das denn?
Ja,
Aber ja, Pathos muss man da auch in Kauf nehmen, ne? Also das ist natürlich alles schon mit voller Lust am Drama irgendwie erzählt oder der Theatralik.
Mhm. Ja, und allein wie die Kollegen ihm einfach ihn gehen lassen, dieser Parade auf der Straße und so. Ja. Und der Film lässt manchmal gern so ein paar Frames zu lange stehen. Wir dann da auch, sie salutieren ihm alles zum Abschied, er geht und dann läuft er da so über die Straße, über diese Kreuzung. Und hört einfach nicht auf. Das ist Mutterschnitt. Du musst nicht zeigen, wie er noch über diese
Straße. Ja, er geht in eine andere Welt.
Das ist aber öfter im Film, wenn er einfach so irgendwas im Bild geht und die Kamera bleibt aber noch so an ihm hinterm dran. So,
ja, ich finde auch, also man hätte schon an der Kreuzung hätte man schon.
Ja, da waren sie immer so.
Ja, das stimmt. Aber wir sprechen gleich ja noch über einen Film, wo man auch ein paar Szenen vielleicht kürzen hätte können.
Oh, ja. Nee, da kann man eine ganze Menge kürzen. Und damit, ja, können wir auch, also Prosecutor, ne? Ich finde schön, dass sowas ins Kino kommt. Also hierzulande bei uns, so, das ist nicht selbstverständlich. Also
kommt über Dropout, deswegen heißt ins Kino kommen wahrscheinlich wieder in 3 Kinos, die in Berlin sind, aber it was it is.
Oh, mal gucken.
Ja, ich hoffe. Und er kommt ja dann halt auch, also das bedeutet ja automatisch oder nahezu automatisch halt auch ein Heimkino-Release.
Ja.
Was ja auch ungewöhnlich genug inzwischen leider ist.
Und spätestens da kann man
sich. Also für Hongkong-Filme.
Also Donnie Yen-Fans können auf jeden Fall zugreifen, denn sie kriegen eigentlich noch eine Menge Donnie Yen plus Gerichts-Donnie Yen.
Ja.
Einspruch Donnie Yen. Also so.
Diese Mischung aus Barbara Salisch und Ballerina dürft ihr euch nicht entgehen lassen.
Ballerina Salisch, ja.
Aber kommen wir doch mal. Hey André, du hast jetzt hier in diesem Dokument du einen Titel hereingeschrieben, der anders ist als der Titel, den ich jetzt gestern vorgelesen hatte bei Kino Plus. Weil du hier bei dir steht Ballerina from the World of John Wick. Und ich hatte gestern den Titel From the World of John Wick, Doppelpunkt Ballerina.
Ja, der ist korrekt.
Ich glaube, der zweite ist es.
Der zweite ist es. Und das ist der offizielle deutsche Titel, ne? Also ich meine.
Ja, man hat halt Angst gehabt.
Ja.
Aber wie du es drehst und wendest.
Man hat halt Angst gehabt. Man hat halt Angst gehabt, scheint so ein bisschen das Gesamtgefühl dieses Films zu sein.
Ja.
Und es ist meiner Ansicht nach nicht immer ganz notwendig gewesen, aber vielleicht hier und da doch schon. Kurz, wer den Film noch nicht gesehen hat, wir sagen es einmal hier, oder wir versuchen es erstmal spoilerfrei, unter anderem mit der Inhaltsangabe. Die junge Eve Macaro wird nach dem Mord an ihrem Vater durch eine mysteriöse Organisation von den Ruska Roma aufgenommen und zur Auftragskillerin ausgebildet. Jahre später gibt sie sich auf einen gnadenlosen Rachefeldzug. Ja, okay, that's it. Das war knapp. Also ich hab.
Aber nicht falsch.
Nee, es ist nicht falsch. Aber ja, gut.
Natürlich kann man noch ein bisschen ausholen hier und da, aber basically ist das die Geschichte, ja.
Ja. Kurz einmal für all diejenigen, die sich so wirklich im Bilde sind. Die Ruska Roma ist eine Geheimorganisation in der Welt von John Wick halt eben. Und wir haben sie in Teil 3 kennengelernt, mit einer Ballettschule, angeführt von Angelica Houston. Dort hat John Wick mal kurz Unterschlupf gefunden und ein freies Geleit bekommen, beziehungsweise ein Kreuz in den Rücken gebrannt bekommen. Und in dieser Schule wird nun halt eben Eve Macaro ausgebildet als Ballerina, / Auftragskillerin. Und das nutzt sie dann halt irgendwann im Laufe des Films, um sich an den Mördern ihrer Eltern zu rächen. Die sich in nicht ganz so weit von uns entfernten Gefilden aufhalten. Sagen wir es mal so.
Ja.
Den ich schon immer misstraut habe und jetzt weiß ich warum. Nein, Quatsch. Ja, was kann man schon mal sagen? Dieser Film hat sich meiner Ansicht nach doch schon einige Beine oder Knüppel in den Weg gelegt, so, ne? Also, und damit meine ich jetzt nicht so bösartig von wegen, man hat sich Len Wiseman als Regisseur ins Boot geholt, aber halt diese ganze Geschichte mit, der PR, beziehungsweise mit der Presseberichterstattung, mit dem Embargo, das fand ich war irgendwie unglücklich. Und dann auch, der Film ist 22 fertiggestellt worden und es wurde dann ein Start im Sommer 24 angepeilt und dann aber auch verkündet, man müsse nochmal nachdrehen und ja, hat den Film um ein Jahr verschoben. Also ich weiß nicht, das sind so alles so Faktoren und dann kommt dieses komische Embargo. Ich weiß nicht, da macht man noch mehr auf mich aufmerksam oder scharf, als es eigentlich sein müsste, oder seht ihr das anders?
Das war kompletter Schwachsinn alles, ja. Also das Embargo war aus mehreren Gründen Bullshit, also für alle einmal zur Erklärung. Wir haben den Film schon vor, wann war es jetzt, 3 Wochen oder so gesehen, vom Kinostart oder 2 Wochen. Und es wurde halt gesagt, bitte nicht über den Film sprechen, Embargo gibt es jetzt quasi noch. Also es gibt ein Embargo, wir wissen aber noch nicht, wann das gelüftet wird. Und letztendlich war es so, dass dann irgendwann in Amerika sogar eine Mail rumging irgendwie, von wegen, ja, ihr dürft jetzt irgendwie positive Ersteindrücke auf Social Media dürfen geteilt werden, negative bitte zurückhalten bis einen Tag vor Kinostart und so. Und auch das offizielle Embargo ist dann jetzt einen Tag auch hier vor Kinostart irgendwie gefallen. Damit, mit sowas macht man sich einfach schon mal keinen Gefallen, weil wenn sich sowas dann rumspricht dann und nach außen dringt, dann hast du natürlich bei den Leuten ganz schnell das Gefühl erzeugt, dass du da ein beschissenes Produkt hast, was du möglichst lange zurückhalten willst, damit bloß keiner das vorher schon irgendwie zerreißt. Und das war alles ein bisschen sehr unelegant gelöst.
Aber das spricht sich ja in Gänsefüßchen und unseren Kreisen rum und dringt auch nicht nach außen. Also es ist ja nicht, dass auf einmal
in dem Falle TV doch, weil diese E-Mail da, die da rumging, die ist halt geleakt aus Amerika. Und das gab es ja auch auf Newsseiten und das ist halt schon.
Ne? Ja, aber ich mutmaße halt trotzdem, das wurde gemacht, weil sie halt intern auch bei Testscreenings und bei der gesamten Markteinschätzung merken, das wird nicht so der Knaller werden, lass mal alles irgendwie auf einen Tag bündeln, weil sie ja eh wissen, dass die Presse mitspielt und dann an einem Tag am Starttag gebündelt die durchschnittlich 3,5 Sterne Wertungen raushauen und sie dann halt irgendwie ihre PR-Orchester dann halt noch perfekt dann irgendwie genutzt haben. Und es hat ja auch davon abgelenkt, und das finde ich irgendwie das viel, viel Schlimmere, dass Ballerina halt der erste Hollywood-Film ist, der wieder in Russland ins Kino kommt. Weil Lionsgate sagt, ja, im Kalten Krieg gibt's ja irgendwann auch Tauwetter. Und da wurde halt kaum drüber berichtet. Jetzt hat er einen Russland-Start und man nimmt sich halt da die Kohle irgendwie mit. Das ist das erste Studio, was diesen Boykott sprengt. Gleichzeitig wurde aber nur über irgendwie dieses, ja, man darf vorher nicht sagen, dass der Film kacke war, was ja eh niemand machen wollte. Ja. Weil so kacke ist er halt nicht. Und jetzt haben halt alle Leute, also jetzt halt steht er auch mit 3,5 auf Letterboxd, ist bei Rotten Tomatoes relativ gut bewertet. Und ich finde, der Erfolg hat ihnen leider recht gegeben, dass man dieses Embargo ruhig machen kann, weil das Marketing dadurch profitiert hat.
Aber glaubst du auch durch die Negativ-PR oder durch diese eben?
Ist ja keine Negativ-PR. Naja. Ist ja halt einfach nur, man darf nichts über den Film, dann sind so Leute, oh, der wird bestimmt kacke. Und das ist ja die Erwartungshaltung, die wir alle hatten, dass der kacke wird.
Die hatten wir alle, ja.
Ja, und jetzt kommt aber so raus, ach, der ist besser als erwartet. Dann geht man doch eher rein.
Ja, aber ich meine, man sieht dem Film halt aber auch leider an, dass er jetzt noch mal richtig beackert wurde, ne? Also das ist ja das Problem dann.
An der ja, aber es war ja eh nur noch Damage Control, was du bei sowas betreiben kannst. War auch dieses Jahr Verschiebung, dazwischen kam diese schlimme Kontinente-Serie. Also John Wick hatte ja mal einen ganz anderen Stellenwert. Wenn der Film zu dem Zeitpunkt rausgekommen wäre, wo er geplant gewesen wäre, hätte auch deutlich besser funktioniert. Jetzt interessiert sich doch kein Schwein oder im Gänsefüßchen kein Schwein mehr für John Wick. Also ja. Das Momentum ist ja irgendwie vorbei.
Gut, das Momentum müssen sie aber dann auch wirklich schon lange übersehen haben, ne? Wenn halt.
Ja, und du hast ja auch sonst, also es gab ja kaum Marketingmaßnahmen zu dem Film. Also bei der Premiere ist halt Ana Armas da und der Regisseur, wo man sich so denkt, okay, Keanu Reeves habt ihr nicht mitschicken wollen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht auch, damit er halt nicht irgendwie Ana Armas irgendwie überschattet oder so, aber ich fand zwar schon für einen Film, der doch so ein Budget hat, erstaunlich wenig Marketing. Deswegen gehe ich halt davon aus, dass dieses Embargo auch eher so ein PR-Instrument war.
Naja, also ich weiß, ich habe jetzt zum Beispiel mitbekommen, die haben jetzt mit Call of Duty eine Koop, ne? Also Ballerina kannst du jetzt in Call of Duty
spielen. Ja gut, aber welches Spiel nicht? Welcher Film nicht?
Naja, aber das ist ja Marketing.
Ja, also klar gab es Aktionen, aber doch nicht im gleichen Stil wie John Wick 4 oder so.
Naja, John Wick ist in Fortnite. Also
aber im Vorfeld die Marketingaktion, die man zu John Wick 4, also wie oft kam man mit John Wick 4 in Berührung, wie oft kam man jetzt mit Ballerina in Berührung?
Ja, Also wie gesagt, ich glaube schon, dass eine Menge Leute mit Ballerina in Berührung gekommen sind, jetzt durch die Marketingmaßnahmen, die sie gemacht haben.
Zum Launch gab es noch irgendwelche richtig krassen Aktionen. Also ich habe nichts gesehen. Ich habe nur gesehen, alle dürfen ihre Reviews veröffentlichen. Alle Webseiten haben am selben Tag geschrieben, Ballerina ist ja ganz gut geworden. Überraschung, Überraschung, sollte man vielleicht doch gucken. Also ich finde, so ein Embargo ist leider sehr effektiv, weil sich auch trotzdem niemand traut, dagegen zu verstoßen. Also wer hat denn das geschrieben? Was wäre denn die Konsequenz? Oh Gott, Leonine schickt Killer vorbei und die erschießen mich nachts im Schlaf, weil ich gesagt habe, oh, ich gebe 3,5 Sterne und sie hätten gerne 5 gehabt. Also niemand spricht sich ja gegen so ein Embargo aus. Niemand verstößt dagegen, weil alle Angst haben, dass sie sonst nicht Schule der magischen Tiere Teil 4 vor Release sehen dürfen. Nicht mal der und ich verstehe schon, dass Freelancer das nicht machen, aber dass sich nicht mal der Filmdienst entblödet, irgendwie zu sagen, hey, wir machen diesen Scheiß nicht mehr mit und wenn wir uns dann halt zum Release-Tag für 8 € ein Ticket kaufen müssen, dann machen wir das, sondern auch so, ja, okay, da gibt's ein Embargo, da machen wir ja mit, wir sind ja die katholische Filmkommission. Da kann Leonine natürlich uns diktieren, wie wir hier agieren. Das finde ich halt komplett absurd.
Ja gut, dann mach halt keine Vorab-Vorführung, ne? Also dann lass es halt ganz sein. Dann
kaufen. Ja, aber du wirst kostenlos von einer Firma eingeladen, deren Produkt zu konsumieren. Die geben dir Regeln vor. Entweder machst du da mit oder du sagst halt, das finde ich doof, die Regeln, ich verstoß dagegen und beim nächsten Mal kaufe ich mir halt ein Ticket.
Aber das ist ja wirklich das A und B C, das der Abhängigkeit Presse und
man ist nicht abhängig, man will nur schon
diskutiert wird quasi.
Ja, ja, aber du bist ja nicht abhängig von denen, du willst halt einfach nur vor Release unbedingt Content kreieren. Du kannst doch einfach bis zum Release-Tag warten und dann deine Review veröffentlichen. Also wenn du aber die Klicks brauchst, weil du TV-Movie bist oder wer auch immer und unbedingt am Starttag schon die Review haben willst, weil du da die SEO-Klicks brauchst, dann bist du abhängig. Wenn du dir aber denkst, ey, ich will einfach nur über den Film berichten, ich gehe am Start Donnerstag rein, bist du aber nicht abhängig.
Stimmt, aber wie gesagt, das hast
ich, du ja. Ich verstehe, ich habe ja auch lange genug in diesem Game mitgemacht. Weiß ich
ja, du bist ja selber drin.
Ja, ja, aber
das hast du ja bei Film, bei Gaming, überall.
Ja.
Entweder du eine Hand wäscht die andere oder ja, du bist halt raus, aber dann darfst du halt auch, dann musst du dich halt selber kümmern. Oder
ja, genau, aber dann Zeit, darf man sich halt über so Embargos nicht Zeit aufregen, wenn halt man wird sie ja immer mitmachen. Also man wird sie auch in 10 Jahren noch über diese Embargos aufregen, nur, aber der Erfolg gibt den Firmen recht.
Was und mich am meisten dann immer nur aufregt, ist sowas wie, dass dann irgendwie aber die Vorpremiere mit halt irgendwelchen gesondert eingeladenen Leuten, dann ist dann 5 Tage vorher. Ja. Und da gibt's dann kein Embargo. Und die dürfen nee,
weil
dann
die es ja auch gut finden.
Die dürfen alle rumposaunen ja, und man selber.
Ja, das spricht ja auch dafür, dass es halt Teil des PR-Plans ist.
Ja, ja, ja. Das ist dann auch immer so ein bisschen zweideutig. Aber auch egal. Lass mal über den Film reden, nicht über den
Genau, lass mal über den Film.
Aber das mit Russland tatsächlich, ja, das habe ich auch erst noch voll gelesen. Das ist natürlich auch krass, dass die da jetzt einfach so ein bisschen unterm Teppich diesen auch da ist quasi eine Art Embargo gebrochen.
Irgendwie muss die Saw-Lizenz ja kompensiert werden.
Stimmt.
Also,
reibt sich die Hände.
Das ist halt, glaube ich, halt auch schon meiner Ansicht nach ein ganz großer Faktor. Die haben halt Angst, dass ihnen da jetzt, weil was haben sie denn groß an Marken noch? Es ist halt John Wick, dass sie jetzt als wirklich schon noch lukrative IP verstehen, glaube ich. Und das hat eine Menge an diesem Film beeinflusst. Und ehrlich, ich bin, jetzt, wenn wir auf den Film eingehen, mich würde schon mal so ein Workprint interessieren, wie dieser Film vor einem Jahr oder beziehungsweise noch am Ende 24 ausgesehen hat. So, weil, ich finde, der Film braucht einen Moment, bis der in Gang kommt. So, ich hätte die erste halbe Stunde ungefähr von dem Film, hätte ich gar nicht gebraucht, weil sowas haben wir bei John Wick halt auch bisher nicht bekommen. So, ich brauche keinen allzu detaillierten Werdegang, wie jemand zu dem geworden ist, der in der Welt von John Wick ist. Ich finde, die Welt von John Wick bezieht ihren Reiz vor allem daraus, dass wir einfach alles so vor den Latz knallt bekommen, wie es ist. Also, dass alles so ist, wie es ist und wir immer nur halt quasi das akzeptieren, beziehungsweise vielleicht mal hier und da so eine kleine Information aufschnappen. Aber ansonsten ist es halt einfach so und wir gucken halt dabei zu, wie die halt in ihrer Welt da leben. Und ja, da brauche ich nicht so eine Erklärung. Und ich finde halt auch da gerade am Anfang, da merkst du halt wirklich schon stark, dass das nicht eine Szene ist oder eine Sequenz ist, die irgendwie am Anfang aller Dreharbeiten entstanden ist, sondern dass das Teil des Nachdrehs gewesen sein muss, weil die setzt sich schon rein optisch sehr von dem, was man später sieht im Film, setzt die sich ab. Und ich finde halt auch anhand der in Anführungszeichen Story, so rund um Norman Reedus, die Figur von Norman Reedus, da war meiner Ansicht nach auch ein bisschen mehr vorhanden vorher. Also zumindest fühlt sich das so an, als hätte man da schon einen gewissen Anteil entfernt, weil es also wirklich seine Figur ergibt ja überhaupt keinen Nutzen für diese Geschichte.
So. Ja, außer halt so ein bisschen diese pseudo-emotionale Bindung an irgendeine andere Figur, die auch wichtig ist.
Ja, aber wie lange wird diese Bindung ausgespielt?
Ja, ganz kurz. Cool. Also ich check eh die Fokussetzung des ganzen Films nicht, wie viel da am Anfang erklärt wird, wie das wieder alles funktioniert. Und je mehr sie da versuchen, irgendwas zu erklären, desto absurder wird's ja dann halt auch immer. Also dieses einfach rein zu vertrauen, dass die Leute schon akzeptieren werden, dass es hier diese Hotels gibt, dass es diese Organisation gibt, dass es da eine Ballettschule gibt, wo im Hintergrund aber noch Leute Judo-Rollen machen. Dass man akzeptiert's doch. Also das ist doch was durch die Inszenierung überzeugend gemacht wird oder eben nicht, aber nicht in Dialogsequenzen noch mir erklärt werden muss. Weil dann denke ich mir immer so, okay, dann ist es halt so, hier ist wieder jemand, Baba Yaga, Ruska Roma, wird schon passen, also mach doch mal voran.
Genau.
Und auch diese erste Mission, also klar, die Clubsequenz sieht ganz nice aus, aber völlig unnötig für den ganzen Film. Also, warum?
Naja, als Test.
Ja, die fand ich noch, also, ich finde halt der ganze Auftakt generell, die erste halbe Stunde schon gesagt, das ist ja Abziehbild, so junge Frau in Ausbildung zur Assassine mit allem drum und dran, ne? Handkampf, bisschen Training, dieses typische, das hatten wir ja alles wirklich schon eine Million Mal.
Ja, aber dann machst du geilere Montagesequenzen.
Das kannst du auch nach schnelleren kleinen Montage durchackern, das musst du nicht so ausweiten. Die erste, diese Clubsequenz, hat sich keinen Gefallen getan, weil ich gleich die Clubsequenz natürlich aus John Wick im Kopf hatte, die natürlich viel geiler war.
Und die von Havoc, da kann das wieder nichts für, das können sie nicht wissen.
Genau. Aber ich fand sie generell okay. Im Nachgang vor allem. Ich fand sie beim Gucken zum ersten Mal, war ich erst richtig unterwältigt, weil ich dachte, wenn das Action-Niveau ist, eine gute Nacht für den Film.
Ja.
Weil die super unterwältigend ist, überhaupt nicht spektakulär, nicht geil inszeniert und so weiter. Und was ich aber im Nachgang verstehe jetzt zumindest, es sollte ja auch vor allem zeigen, so, es war halt ihr erster Auftrag, sie ist noch super unbeholfen, sie kriegt auch echt aufs Maul gut, sie ist halt noch nicht die durchgestylte, perfekte Killerin natürlich, wie ein John Wick, der Jahrzehnte Erfahrungen hat, sondern sie tölpelt da noch so ein bisschen rein, macht auch Fehler. Das fand ich okay, dass du halt dann im Film merkst, wie sie an ihren Aufgaben und den weiteren Einsätzen quasi wächst. Das fand ich organisch okay erzählt. Aber als erste Actionsequenz in einem Actionfilm tut es sich halt keinen Gefallen, weil sie halt im Gegensatz zu dem, was noch kommt, extrem unterwältigend ist. Das ist das Problem, finde ich.
Jetzt kann man natürlich sagen, dass ein John Wick 4 auch nicht unbedingt mit den stärksten Actionsequenzen vorneweg beginnt. Ne?
Also ja, aber das war stimmt, man schon aber so, sie sind immer noch viel stärker als die erste.
Ja,
und da war halt ein bisschen gelerntes Verhalten. Ah, okay, das wird schon sich noch steigern. Oder es ist halt eine Katastrophe geworden, mit der keiner rechnen konnte. Bei Ballerina eben halt, weil du weißt, es ist ein Spin-off, weniger Budget, es ist wieder eine Origin-Story, beziehungsweise der Film hat ja auch so eine Identitätskrise. Ist das Origin-Story, ist das einfach nur ein Sideplot in John Wick 3, was ist das? Also man weiß bis zum Ende nicht, was dieser Film eigentlich sein soll, weil dann ist auf einmal wieder so eine Rachegeschichte, wie alle John Wick-Teile. Also es ist so ermüdend deshalb, finde ich, in der ersten Stunde, weil der Film selber gar nicht weiß, was er hier genau eigentlich sein möchte.
Ja, und dann hinzu kommt diese komische Rettungsmission mit Norman Reedus, so, wo du halt denkst, so, ja, soll das jetzt noch einen emotionalen Anker hier irgendwie bauen oder
was
so?
Macht der Daryl Dixon?
Ja, ja, weil letztendlich braucht sie ihn ja halt einfach aufgrund der Informationen, die er hat.
Aber ey,
also sie glaubt,
ja, hat, aber das ist alles so hinkonstruiert. Auch dieses, es gibt eine Szene im Film, die durch mehr an Gewalt irgendwie hervorsticht. Und das ist, wo sie dem Typen die Axt ins Gesicht haut, der dann dieses X auf dem Arm hat. Und das ist die einzige Person im Film, wo man von profitiert hätte, wenn man ein Foto vom Gesicht hätte machen können. Das ist auch so unnötig dann. Man denkt so irgendwie, weil vorher war die Gewalt ja auch so dieses Zweckmäßige, was ich bei John Wick ja eh immer ein bisschen schwierig finde, dass die Gewalt halt nie so überbordend ist, sondern halt immer so, ja, hier macht jemand eine Judo-Rolle, dann wird nochmal ein Purzelbaum gemacht und dann kriegt jemand in den Kopf geschossen und dann kriegt auf einmal, haut sie ihm auf einmal die Axt in den Kopf, nachdem du vorher gesehen hast, wie sie alle Mordwaffen aus dieser Szene, wo man gar nicht sieht, wie sie sich begeht, wo du quasi die Szene rückwärts siehst, was ich eine gute Idee fand, das so einsammelt und man so sieht, okay, sie hat von niemandem jemals vorher das Gesicht zerstört. Warum macht sie es bei der einzigen Person, die den Plot, die Handlung des Films um 30 Minuten verkürzen würde, warum macht sie es da? Und das hat der Film häufiger, dass man sich so denkt, was war das jetzt für eine Entscheidung, doch nur um hier wieder irgendwie nicht zu schnell von A nach B zu kommen, weil dann muss man natürlich erstmal da ins Continental, man kann irgendwie nicht im Computer recherchieren, wie die Person aussieht, man muss nochmal mit Winston reden, der wieder eine Hardcopy anfordert, weil irgendjemand da gerne Eiscreme isst im Zimmer, ist alles.
Ja, aber
ich bin eh beim Worldbuilding von John Wick, ich finde, das ist bei mir immer auf so einer, das ist so eine Gratwanderung zwischen komplett absurd und albern und auch ein bisschen cringe und richtig geil irgendwie inszenieren. Das kriegt Ballerina am wenigsten hin von allen bisher, finde ich.
Ja, aber also ich meine, es gibt ja trotzdem die typischen Szenen. Also es gibt ja trotzdem die typischen Szenen, wenn sie halt im Continental sind oder halt.
Ja,
ich finde auch, dass wir mit der Information beschaffen und so, das finde ich, das stört mich nicht. Das ist so, ey, das ist genau die John Wick Welt eigentlich, wie ich sie auch bislang wahrgenommen habe, so, ne? Mach mal irgendwas, aber hinterfrag's jetzt auch nicht groß, weil letztendlich geht's auch nur darum, zur nächsten, sag ich mal, großen Action-Sequenz zu kommen, so.
Und ja, aber dann, also vielleicht bin ich auch, vielleicht brauche ich nicht immer so Hero-Entries, aber ich fand's schon fast jämmerlich banal, wie hier Keanu Reeves das erste Mal auftaucht. Also da klingt keine Musik an oder so und klar ist das so, weil sie, aber sie weiß ja dann auch, wer er ist. Also für sie ist er ja auch irgend so ein krasser Dude. Also sie geht ja auch zu ihm hin, ja, wir reden den ganzen Tag über dich, du bist ja der Geist, du bist ja der Baba Yaga. Aber dann sieht sie ihn zum ersten Mal, man sieht's aus ihrer Sichtweise raus, da ist keine Zeitlupe oder irgendwas Geiles oder irgendeine Musik. Es ist einfach so, ja, da ist halt schon Vic bei uns im Treppenhaus unterwegs. So ist es halt.
Ja, wurde aber, glaube ich, wirklich bewusst gemacht, weil man die Figur trotzdem nicht überinszenieren wollte. Weil es ja schon auch so sein soll, dass, ich meine, du hast diesen Slogan, der ja sogar im Film dir gesagt wird, Fight Like a Girl und so.
Ja.
Der Film will ja schon, dass obwohl Reeves auftaucht, was meiner Meinung nach trotzdem definitiv mit auch eine Marketingentscheidung war, weil sie dem Film allein nicht vertrauen.
Ja.
Trotzdem soll er im Film natürlich nicht so inszeniert werden, dass er ihr die Show stiehlt.
Ja, aber dann
ich glaube deswegen, das finde ich okay. Dann hast du halt diese Perspektive einer Szene, ja, die du ja schon kennst aus eben Teil 3, die du dann einfach nur aus einer anderen Perspektive siehst. Es ist zwar cheap, aber es war für mich, hat zumindest funktioniert, weil du halt dann dadurch die Connection hattest,
okay,
sie war dann schon da, während Teil 3 eben diese Szene passiert ist, und du hast dann die gleiche Szenerie, dass er dann aber nochmal vorbeiläuft und so und sie auch kurz miteinander sprechen. Ich fand das schon okay eingebettet und so einen heroischen Moment für mich, wie gesagt, muss es auch nicht haben und wurde auch, glaube ich, bewusst, wie gesagt, entschieden, damit er nicht sie überschattet.
Das merkst kann du auch ich auch
später im Film noch, finde ich.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen, aber ein Actionfilm darf doch keine Angst haben, dass in Minute 40 was passiert, was den Film überschattet. Also das muss doch dein Anspruch sein, irgendwas danach zu haben, wo du so denkst, das mit John Wick war geil, wie der da kam, aber was sie da mit dem Flammenwerfer macht, mega. Also du darfst doch nicht an eine Filminszenierung rangehen mit, oh, ich habe Angst, dass die Szene dann irgendwas anderes überschattet. Jede Szene in einem Actionfilm muss doch die davorige, herige überschatten.
Nein, ich rede ja nur von der Figur.
Ja, aber auch trotzdem dieses,
dass John Wick da eben nicht reinkommt, Tür geht auf, böse Musik, Slow Motion, so, weil er ist halt nicht das, er ist halt nicht der Mittelpunkt des Films.
Das ja, aber für sie ist es doch. Sie kommt doch dahin und kann vor Aufregung kaum reden. Sie stammelt sich da einen ab, aber wenn sie ihn das erste Mal sieht, steht halt einfach im Treppenhaus. Also das ist für mich von der Inszenierung her, wie so vieles in dem Film nicht stimmig. Man sieht auch Lance Reddick und natürlich will der Film da irgendwie grounded sein, die Leute als ganz normale Figuren einführen, aber es war der letzte Filmauftritt von Lance Reddick. Wie erbärmlich geht's denn noch? Also das kann man doch so nicht denken, dass das irgendwie sich diesem komischen Film, der komplett fernab von jeglichem Realismus ist, dann so unterordnet, weil hier wollen wir dann realistisch erzählen. Also das finde ich irgendwie, das sind alles verpasste Gelegenheiten in einem Actionfilm, die man deutlich imposanter und epischer inszenieren könnte.
Aber woher sollten Sie denn wissen, dass es der letzte Auftritt von Lance Reddick im Film ist? Der Film wurde ja schon.
Wie sollen Sie das denn nicht wissen? Sie haben ihn vor einer Woche ins Kino gebracht. Wie lange muss jemand tot sein, bis sich das rumspricht?
Ja, aber was sollten Sie
denn machen? Was willst du denn aber noch machen?
Du kannst doch irgendeine Musik, irgendein Theme oder so, oder das irgendwie so inszenieren, dass die Person langsamer weggeht, aber er steht da einfach am Schalter. Also, wie oft haben wir denn Filme gesehen, wo Leute, die schon tot waren, drin waren, wo man das irgendwie epischer inszeniert hat? Und wenn sie nur die Szenen haben, trotzdem kann man doch da irgendwie mit Musik irgendwas machen. Also, das ist doch keine Rechtfertigung in einem Medium, was mit digitalen Effekten arbeiten kann, was jede Menge Inszenierungsmöglichkeiten hat, dann einfach zu sagen, ja, wir wussten ja nicht, dass das die letzte Szene ist.
Aber der ganze vierte Film ist doch Lance Reddick gewidmet. Also
ja, aber das ist doch wie, wenn du sagst, der Final Destination 5 war doch schon Tony Todd gewidmet, haben wir im sechsten Teil einfach nur ganz kurz gezeigt. Also es ist aber auch trotzdem in der so. Wie wir als Zuschauer das sehen, ist das letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben. Und ja. Er ist hier eine komplett irrelevante Figur. Willst du da nicht bei Fans irgendeine Emotion wecken? Willst du da nicht irgendeinen Fanservice leisten? Wenn der ganze Film Fanservice ist, weil er From the World of John Wick heißt. Also der ganze Film heißt so, aber der Film From the World of John Wick hat Angst, dass andere Figuren die Ballerina überschatten. Also das, finde ich, ist das Grundproblem des Films, dass er halt Angst hat, dass die Ballerina von irgendwas überschattet wird, sie es aber gleichzeitig nicht schaffen, die Ballerina zu einer geilen Figur in diesem Franchise zu machen.
Also jetzt bringst du aber ein bisschen was durcheinander, finde ich, meiner Ansicht nach.
Was denn?
Der Film heißt International Ballerina und hat nichts mit John Wick zu tun, beziehungsweise.
Er wird aber doch überall mit John Wick beworben, dass er dann woanders nicht so, ja, okay. Fair enough, dann heißt er halt überall
Ballerina. Also er heißt bei uns From the World of John Wick, weil bei uns wollen sie diese, bei uns trauen sie sich den Leuten oder trauen sie den Leuten nicht zu raffen, dass das halt ein Film aus dem John Wick-Universum ist. So. Hm. Aber weltweit heißt er ja Ballerina. So.
Ja, okay, fair enough. Dann aber trotzdem wird doch mit diesem John Wick, also jeder weiß doch, dass es ein Teil vom John Wick-Universe ist. Und du siehst da Figuren zum letzten Mal.
Klar, du siehst ist einen Schauspieler, der gestorben ist, nachdem schon ein anderer Film abgedreht worden ist, der ihm gewidmet wurde, so. Der halt nun mal Teil dieser Welt ist. Ich weiß nicht, der hat doch schon seine Ehrung bekommen. Warum soll jetzt noch mal so ein Riesenfass aufgemacht werden? Also ich verstehe den Anspruch nicht an eine kleine Szene. Für sie hat dieser hat der überhaupt keine Bedeutung. Für uns hat der eine Bedeutung. Ja, okay.
Ja, richtig. Deswegen kannst du auf der Audiospur dem Publikum doch irgendwas geben. Genauso wie du dem Publikum auf der Audiospur auch irgendwas geben kannst, wenn schon Vic kommt, der ja auch für sie eine Bedeutung hat. Also ich finde halt, dass der Film viele Momente, die so einen Fanservice zulassen würden, gar nicht abfrühstückt, aber man sich 2 Minuten lang angucken muss, wie Anna de Armas in irgendeinen Club reinkommt, zu irgendwelchem wieder Tyler Bates Gedudel. Also ja, aber ich checke nicht, wie er die... Ja, aber ich finde die Inszenierung da halt nicht gelungen. Also ich finde die Art und Weise, wie er versucht, Atmosphäre zu erzeugen. Ich muss mir 5 Minuten das Gelaber Angelica Houston über Ruska Roma reinziehen, was stinklangweilig ist, weil das Atmosphäre erzeugen soll, während man in einzelnen Momenten mit 2, 3 Klängen vom Soundtrack viel mehr Atmosphäre erzeugen kann. Das passiert nicht. Also ich finde es ungelenk inszeniert. In der ersten Stunde. Alle Momente, wo du so denkst, ach krass, hier wäre mal ein Gänsehautmoment gewesen, sind nicht da. Stattdessen höre ich mir 5 Minuten lang an, wie Angelica Houston, die aussieht wie die Mademoiselle aus Matthäus, da erklärt, wie diese komische Ballerinaschule funktioniert, wo ich mir so denke, das interessiert doch nicht. Also warum muss ich mir immer wieder diese Welt erklären lassen?
Ja, das habe ich ja am Anfang auch gesagt, dass ich das nicht brauche. Aber wie gesagt,
das ist fair enough.
Den Lance Reddick-Einwurf, den verstehe ich halt nicht so ganz. Da würde mich eher stören, dass sie halt, also wirklich, da stört mich dann auch eher, dass sie Daniel Bernhardt nochmal als Gegenspieler genommen haben, der eigentlich im ersten Teil schon von John Wick irgendwie
umgekommen ist. Ja gut, das ist ja 11 Jahre her. Also ich finde das auch irritierend, aber da erinnern sich ja nicht so viele Leute noch dran, dass es den mal gab.
Naja, aber ich kenne ja den Schauspieler. Also, ne? Also du setzt ja jetzt auch Dinge voraus, sage ich mal, die an dem Film.
Es ist ja nur die Schauspieler, es ist ja auch diese Rolle und er hat ja eine wesentlich relevantere Rolle gespielt. Klar, an dieser Daniel Bernhardt-Sache könnte man sich auch stören. Da denke ich aber immer noch, okay, das ist eine logistische Entscheidung.
Ja, ich glaube auch, das ist eine logistische Entscheidung. Ich glaube auch, das ist eine Entscheidung aufgrund der Nachdrehs. Also könnte ich mir vorstellen, so. Mhm. Ja. Und das sind ja diese Gerüchte, die man ja auch irgendwie immer hört, dass der Film halt einfach zu wenig von der Action enthalten haben soll, die eben diese Filme auszeichnet und dass die Nachdrehs wohl dann ja unter Chad Stahelski entstanden sein sollen.
Deswegen finde ich es auch irgendwie spannend, dass auf der Promotour Len Wiseman überall mitgeschickt wird, weil ich, also das ist natürlich auch sehr viel Interpretation, aber er sah auch oft nicht so glücklich oder nicht so ganz, als ob er sich da so wohlfühlt. Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock, vor Menschen zu stehen. Aber man weiß ja, dass im Publikum bei so Pressevorführungen, bei so Premieren viele Leute sitzen, die halt wissen, okay, eigentlich hat Chad Stahelski das gemacht, weshalb wir in den Film reingehen.
Ja, ich glaube halt schon, dass das nicht gewollt wurde, dass auch das, also dass man Wiseman quasi eine Regiestuhl quasi abbricht, auch so ein bisschen das Ding mit wie John Wick und Ballerina im Film quasi, der einen soll anderen überschatten. Stahelski hat ja im Interview gesagt halt, er kam halt dazu, hat gemerkt, hat sich das angeguckt, hat halt gesehen so, es hat er ausgedrückt, er hat gesehen, dass nicht genug Zeit und Geld da war. Das war ja sein Ausdruck. Und dann wurde er mit seinem Team reingeschickt, um es noch nachzujustieren. Mhm. Und wie viel am Ende wirklich dann halt von jetzt noch von ihm ist, kann man halt nur mutmaßen. Aber ich glaube schon, dass er da gerade auch in den Actionsequenzen der zweiten Filmhälfte, dass er da ordentlich
involviert war. Oder das halt die komplette, also es ist alles müßig, weil wir nicht dabei waren, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Clubszene komplett im Finale, in der ersten Fassung gar nicht existiert hat, weil die ja wie so eine erste Mission ist, wo sie ein paar Sachen lernen muss und dafür ist sie schon sehr ausufernd, finde ich.
Ja, aber auch trotzdem nicht gut. Also
sie sieht auch nicht so schick aus.
Ne? Die wirkt für mich eher schon in der Wiseman-Szene. Ich glaube schon, dass das
kann halt auch sein,
eher bei den späteren, in der zweiten Hälfte, die dann auch doch von der Choreografie, vom Aufwand, die deutlich drüber lagen über das, was man so in der ersten Hälfte
gesehen hat. Aber wie wild das halt, weil die Heilstadt-Sequenz, das kann ja auch kein Nachdreh dann nochmal gewesen sein. Also das muss ja wahrscheinlich schon einmal gedreht worden sein, das nochmal in einem Nachdreh zu verlängern, stelle ich mir auch super schwierig vor.
Ich glaube.
Aber wenn das denn komplett auf Stahelskis Mist gewachsen wäre und Wiseman,
also
vielleicht war ja die Clubsequenz das Ende.
Ich muss sagen, keine Ahnung. Ich muss sagen, dass ich glaube, dass schon dieses ganze Ende des Films auf Stahelskis Mist gewachsen ist. Weil ich finde,
ich glaube halt auch, aber was war dann so Wisemans Vision vom Finale?
Keine Ahnung. Also wirklich keine Ahnung. Aber ich finde, die Action-Szenen, man merkt das richtig. Ich meine, klar, auch bei John Wick, ne, entwickelt sich das ja immer und wird immer so ein bisschen ausgefeilter und es kommt immer was dazu und so. Und sie versuchen ja auch immer so eine gewisse Steigerung. Und hier fand ich das ganz deutlich. Also diese Eisclub-Szene fand ich auch relativ enttäuschend. Aber dann, wenn sie dann plötzlich diese Waffen einkaufen geht und dann mit den Handgranaten da in dem Keller rumwirft, dann ist das ja plötzlich eine ganz andere Inszenierung so. Also da ist eine flüssige Kamera dabei, die halt auch mal mit Bewegungen mitgeht und so. Mhm. Da wird ganz anders geschnitten, da wird eine ganz andere Tonart auch angeschlagen so. Da sind die Choreografien auch ein bisschen ausgefeilter meiner Ansicht nach noch. Ich weiß nicht. Und dann auch dieser coole Kampf in dem Wirtshaus zu dieser Blaskapellenmusik. So, also das wirkte echt.
Wenn du den nimmst und gegen die ersten zwei Set-Action-Pieces am Anfang nimmst, das sind zwei Welten.
Ja, weil ich war echt bis zu dieser Sequenz halt eigentlich, als sie Waffen einkaufen geht, dachte ich so, okay, warum? Ich hätte es einfach lassen sollen und nicht reingehen. Und ab da ist es fast ein anderer Film. Oder als ob so endlich mal die Handbremse gelockert würde, man endlich jetzt mal so aufs Gas tritt.
Ja, oder der Geldsack aufgemacht wird. Also gerade auch wenn Stahelski schon sagt irgendwie, es lag vor allem am Budget und das alles dann ab Heilstadt, das sieht auch einfach viel teurer aus. Die Sets sind viel riesiger, das ist alles viel opulenter. Also wenn entweder ist dafür am Anfang schon die Kohle draufgegangen und alles war dann weg, oder aber eben genau das ist erst ermöglicht worden durch die Nachdrehs vielleicht.
Aber ja, ich hatte fast schon so Flashbacks an Havoc, wo ja auch die erste Stunde kaum was passiert und man halt so denkt, oh, okay. Wo man aber immer die Hoffnung hat, okay, am Ende wird richtig abgeliefert, dass halt quasi so schon fast provozierend lange man warten muss. Nur bei Ballerina hatte ich schon die Hoffnung aufgegeben, dass noch irgendwas kommt, weil ich dachte, okay, die Clubszene ist jetzt exemplarisch für alles. Am Ende wird's noch mal die Clubszene geben, aber in einem Hochhaus, wo es dunkel ist, damit man irgendein Finale hat. Und dann kommt diese Hallstatt-Sequenz.
Ja, das ist halt auch, und das ist halt ein großer Gewinn auch. Also letztendlich ist es ein Gewinn vom Film, dass er halt immer besser wird, weil das Schlechteste, was Actionfilm passieren kann, ist, dass wenn die Action geil anfängt und dann nachlässt. Also das ist schon richtig rum, sag ich mal. Aber um auch nochmal auf wirklich auf Armas auch einzugehen und einfach die Figur an sich. Ich finde schon, dass der Film das geschafft hat, für mich zumindest, sie als adäquate, eigenständige Figur zu etablieren, die sich auch für mich auch nicht verstecken muss hinter John Wick, weil ich halt, und das mochte ich, glaube ich, am meisten, es ist eben keine Kopie letztendlich, weil auch ihre ganze Art, wie sie halt kämpft, das ist alles super eigen. Es ist eben nicht nämlich dieses, sie macht ja nicht dieses Gun-Fu. Ich bin froh, dass sie das nicht kopiert haben. Sie ist halt nicht einfach nur ein weiblicher John Wick so, sondern sie ist eine eigenständige Figur, ein eigenständiger Charakter, die halt mit eigenen Mitteln kämpft. Und du hast halt eher dieses, wie gesagt, es ist super plakativ, dieses Fight Like a Girl, aber sie haben halt dieses Ding so, sie muss sich halt auch mal behelfen mit dem, was eben da ist, was rumliegt. Sie hat eine eigene Art, sich zu verteidigen. Und das mochte ich halt schon gerne, dass sie da einen eigenen Stil hat, der halt ein bisschen rauer auch ist, der ein bisschen vielleicht teils unbeholfen ist, wie gesagt, weil sie neu im Game ist, der erfinderischer ist, der kreativer sein muss. Und ist eben nicht dieses, wie du gesagt hast, Judo-Rolle-Kopfschuss. Das fand ich halt gut, dass das sich abgehoben hat davon. Dass es sich da ein bisschen Freiheit, ein bisschen mehr Freiheit geschaffen hat, wie sie halt kämpft. Und ich finde, das ist schon eine Stärke des Films, dass sie eben, das ist keine John Wick mit Frau-Kopie, wie es ja alle heraufbeschworen haben, sondern das finde ich schon, dass sie sich da eine eigene Action-Identität gegeben hat.
Ich fand auch schön, beziehungsweise fand ich das achtbar, diese Versuche auch irgendwie, als diese eine weg ist, auf einmal die so gut Ballett tanzen konnte, wo dann so als Erklärung gesagt wird, ja, die ist einfach nur traurig, in dir steckt aber so eine Wut, weil du als Kind traumatisiert wurdest. Also auch, wie du beschaffen sein musst, um überhaupt in dieser Welt länger dabei sein zu dürfen, weil die John Wick-Charaktere, also John Wick hat ja so eine Vorgeschichte, aber sie hat ja außer, ich habe meinen Vater verloren, als ich 7 war, gar kein Leben. Also sie ist ja gar kein Mensch eigentlich, weil sie halt von ihrer Rache so verzehrt wird. Und das finde ich in vielen Rachefilmen oft bisschen übertrieben, weil ich da immer so denke, ja, atme doch mal durch die Nase. Aber sie hat ja auch nichts anderes im Leben. Also es wurde ja auch gar nichts reingesteckt. Und das fand ich interessant zu sehen, weil einmal ist ja dann auch ja so ihre finale Prüfung, als diese andere Assassine reinkommt und dann so sage, ja, ich bin du in 10 Jahren. Das fand ich halt geil, Quitty irgendwie. Und das wäre auch das, was mich am Film noch am meisten interessiert hätte, was so aus ihr dann wird. Wird man ja wahrscheinlich nicht sehen, aber das fand ich halt geil, dass sie quasi, ich bin du in 10 Jahren, dann trotzdem so kaltblütig erschießt. Also, dass sie da gar nicht zögert oder gar nicht versucht, eine Diskussion zu gehen. Also, dass halt Dialog als Option in irgendeiner Auseinandersetzung da auch schon gar nicht mehr existiert, weil diese Rache, die sie da verspürt, selbst dazu führt, dass sie die umbringt, mit der sie eigentlich Mitleid haben müsse, oder wo sie so denken müsse, puh, scheiße, wo bin ich ja eigentlich gelandet? Also, es wird gar nicht hinterfragt, ob das, was sie da macht, nicht irgendwie ihren eigenen Untergang als Mensch irgendwie besiegelt.
Naja, das ist ja der finale Test, ne? Also wenn sie sich bis dahin noch nicht gefragt hat, was sie eigentlich hier macht, naja, dann hat ihnen dieser Test letztendlich gezeigt, dass sie doch bereit dazu war, weil sie halt lieber überleben wollte, als irgendwie Mitleid mit jemandem zu haben, der sie vielleicht mal sein kann. Aber ich gebe dir recht, ich fand die Szene, die fand ich auch ziemlich cool. Und hätten sie auf dieser Tonlage so ein bisschen aufgebaut, hätte ich es auch cool gefunden. Dann hätte auch diese ganze Ausbildung für mich eine Rechtfertigung irgendwie gehabt. Ja. So wird sie direkt auf die erste Mission geschickt. Dann hat sie den ersten Auftrag, hier, finde den Vater. Und dann ist es erstmal so ein handelsüblicher, ja, Nikita-Film. Ich weiß, der Film bezieht sich
auf. Beziehungsweise mit dieser Szene, mit diesem Gegenüberstellung da quasi und so, da hatte ich auch so Red Sparrow-Vibes, weil das ja auch so sehr so martialisch war und so.
Ey, und das Ding ist ja, der Film weiß ja darum. Und das ist das macht's ja dann wieder so schwierig. Ja, ich kann sagen, okay, das haben wir alle schon 10.000 Mal gesehen und das war hier schon da und das war schon da und das war schon da. Aber dann steht dann halt eben eine Anne Parillo in Prag als Rezeptionistin oder beziehungsweise als Concierge in dem Prager Continental. Naja, und dann denkst du dir halt, okay, was soll ich denn da jetzt noch kritisieren, wenn der Film schon selbst rafft, dass es einfach nur Nikita 2.0 ist, so, ja? Und das halt auch würdigt, indem er halt die eigentliche Nikita eben mit in den Film integriert. Und
das ist so eine Szene geht halt, weißt du, und dann sind aber andere Sachen, wo so Insider-Gags irgendwie abgefeuert werden, das ist dann.
Pass auf, ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung in der Richtung ist. Aber die erste Szene, die ich von John Wick mitbekommen habe, ist eine Szene, in der Eve sieht, wie John Wick die Treppe runterläuft, eben in dem Moment, wo er bei Teil 3 eben da eintritt und dann mit Jennifer Houston da irgendwie redet so. Also sie sieht ihn nur so, sie erhascht nur einen kurzen Augenblick von ihm. Die nächste Szene, die ich vor Augen habe, ist, die beiden stehen direkt gegenüber. Ja, er im Close-Up, sie im Close-Up, sie reden miteinander und so weiter. Und seinen richtigen, wie soll man sagen, John Wick-Auftritt kriegt er später im Film, wenn er aus dem Zug aussteigt und wenn er dann auch in diesen geilen, in diesem Labyrinth da.
Ja, das wäre auch viel mächtiger gewesen, wenn er, du weißt, vielleicht war da irgendwie die Intention, dass man dann das Publikum denken soll, ja, okay, das war's jetzt. Dass es so einen Überraschungseffekt haben soll, aber ich hätte es mächtiger gefunden, wenn man ihn vorher nicht, also diese Einordnung, dass das irgendwie zwischen Teil 3 und 4 spielt. Also, das ist dann halt wieder so ein Fanservice, den ich wieder eher als unnötig erachte.
Ja, und da weiß ich nicht, wie man es macht, man macht's verkehrt, weißt du?
Also, ja, klar, also dass ich weiß, dass ich da eher das Problem bin. Und weil sie ja auch in dieser Sequenz zu John Wick dann sagt, ja, wie komme ich denn hier raus? Aber dann ohne, also kaltblütig sich selbst in 10 Jahren erschießt. Also diese Wandlung der Figur, die versucht wird, finde ich achtbar, aber es ist dann auch so ungelenk wieder. Weil dieses, sie hinterfragt ja gar nicht, John Wick will aus diesem ganzen Scheiß raus. Sie will da eigentlich schon raus, geht aber wieder ganz tief rein, was ja zeigt, dass sie so zerrissen ist zwischen, ich weiß, dass mich meine eigene Rache vernichten und verzehren wird, aber ich muss sie ja auch ausüben. Ja, und da macht der Film, finde ich, was Spannendes auf, aber verfolgt es dann irgendwie nicht.
Ja, obwohl, da müssen wir jetzt, glaube ich, mal, wir haben noch keinen richtigen Spoiler-Part jetzt hier ausgerufen, ne? Also ich.
Nein, noch nicht, ne.
Ja, dann würde ich jetzt mal trotzdem jetzt ab hier schon mal sagen, Spoiler, oder?
Ja, klar, why not?
Ja. Sagen wir Spoiler. Spoiler.
Weil ich finde nämlich.
Spoiler.
ich finde nämlich tatsächlich, das ist so der einzige, sage ich mal, die einzige Facette, von der ich sage, okay, da wird mal dieser Welt von John Wick etwas Neues hinzugefügt, anstatt irgendwie das zu erklären, was wir halt schon aus 4 Filmen kennen, so. Das ist eben diese ganze Geschichte um diesen Kult, um diese Sekte, um Hallstatt und so weiter. Weil ich finde, da macht der Film für mich so das einzig interessante Gedankenspiel auf. Und da habe ich auch gestern in der Sendung irgendwie schon gesagt oder mich gefragt, ob ich da der Einzige bin, der darüber nachgedacht hat. Aber dieser Kult ist auch beherrscht von Killern. Das sind alles Auftragskiller, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Aber denen erlaubt wurde, als Familie zusammenzuleben. Ja. Ein John Wick konnte erst eine richtige Familie, sag ich mal, gründen oder hat erst mal eine richtige Familie gegründet.
Als er ausgestiegen ist.
Ja. Was mir so zu verstehen gibt, was ich auch anhand der anderen Figuren, die wir im Laufe der John Wick-Reihe und jetzt auch von Ballerina kennengelernt haben, bist du, sag ich mal, der High Order oder dem High Table da unterstellt, ja, hast du halt nur die Aussicht, als Loner da irgendwie oder als Einzelgänger durch die Gegend zu ziehen. Eine Familie kommt erst in Frage, sobald du aus dem ganzen Ding aussteigst. Frage, schaffst du das rechtzeitig auszusteigen? Oder willst du überhaupt aussteigen? Und wenn, ja, kriegst du es irgendwann überhaupt noch hin? Oder musst du dann irgendwann dir eingestehen, nee, ich kann gar nicht aussteigen, weil ich außerhalb dieser Welt gar nicht mehr funktionieren würde. Diese Sekte bietet
Oder auch zu viele Feinde dafür hast.
Oder das. Und dieser Kult bietet so gesehen eine Alternative zu dem Modell High Table an, so, und ja, oder hohe Kammer. Und das fand ich, das fand ich irgendwie, sag ich mal, eine nette Tragik in der ganzen. Also du bist entweder bei diesem Kult und wächst in der Familie von Killern auf, oder du bist halt bei dem, bei der hohen Kammer, ja, und wirst halt zum Killer, ja, und hast halt vielleicht die Chance, die ganz kleine Chance, irgendwann mal eine Familie zu gründen, so, wenn du halt da aussteigen kannst.
Das fand ich nämlich auch eine spannende Konstellation, weil es könnte ja auch einfach sein, dass der High Table und der Kult irgendwie um die Vorherrschaft über die Killer oder was auch immer dann so miteinander ringen, weil dass der Kult böse ist, ist ja auch nur deshalb, weil am Anfang halt der Vater von der Ballerina erschossen wird. Aber das hätte beim High Table ja genauso passieren können, dass irgendjemand von, dass John Wick von irgendjemandem den Vater erschießt. Und dann wäre der High Table böse gewesen. Und dass sie irgendwie so instrumentalisiert wird, um in Wirklichkeit die größte Konkurrenz vom High Table auszuschalten. Also, dass du dann irgendwann merkst, okay, die sind eigentlich auch evil, weil es hätte ja auch viel mehr Schritte dann aufgemacht, wie man sowas weiterspinnen kann. Dass sie halt irgendwie alle merken, ach, das, was wir ja irgendwie für selbstverständlich gehalten haben, wir waren ja Werkzeuge des Bösen.
Also, du meinst, sie wäre so eine Art Schläferagentin gewesen?
Ja, irgendwie sowas. Also, das, weil es ist ja wirklich nur, wenn John Wick ihren Vater erschossen hätte am Anfang, weil der beim High Table raus will oder so, dann wäre sie ja böse gewesen auf dem High Table. Dann wäre quasi John Wick ihr größter Gegner gewesen und nicht dieser Kanzler. Und deshalb, finde ich, hätte man das auch so spinnen können, dass der High Table diesen Kult einfach auslöschen lassen will und einfach so eine Intrige spinnt, irgendjemanden dagegen aufzuhetzen. Weil, was ich bei diesem ganzen Kult nicht, vielleicht habe ich aber auch eine falsche Vorstellung davon, was Kulte überhaupt machen. Der ganze Film, immer wieder sagt jemand, wie schlimm die sind. Habt ihr begriffen, warum die schlimm sind? Weil ich fand die irgendwie genauso wie ein High Table, nur dass du halt eine Familie führen kannst. Also ich dachte so, ach, eine ganz gute Alternative.
Naja, du darfst halt da nicht aussteigen, ne? Also die Option bietet ja offensichtlich die hohe Kammer an, dass du halt irgendwann mal aussteigen kannst. Aber der Kult, der sagt ja ganz klar, dass da gibt's kein Entkommen. Da, wenn du einmal drin bist,
bist du for life. Ja, genau. Ja, vielleicht. Und es wurde ja auch immer gesagt, dass sie halt irgendwie deutlich brutaler wären und halt einfach
behandlungsloser. Aber davon kriegt man irgendwie nichts mit. Nee, das, also, stimmt, das ist wieder so hinbehauptet,
das ist ein bisschen dass die behauptet, so krass sind. Das stimmt. Und ich hatte auch, ich meine, sie hatten ja auch einen Deal mit den Ruska-Roma. Das wird ja, die sprechen auch miteinander und sagen, ey, wir hatten irgendwie Waffenruhe für Ewigkeiten. Und wenn die jetzt hier reinmarschiert, die Eve, dann ist das gebrochen und dann sind wir im Krieg quasi. Also ich hatte auch trotzdem gleichzeitig auch ein ganzes Gefühl, dass der Kult trotzdem auch nur wieder so eine Organisation, auch nur, genau wie Oscar Roma, auch nur eine weitere Organisation ist mit eigenen Regeln.
Das ist wie die Bowery.
Aber davon gibt's aber ja einfach zig Stück.
Ja, und dass sie halt nämlich auch so als Kult dann einfach geframed werden, weil vielleicht liegt das auch wieder an mir, aber habt ihr nicht gedacht, dass in Hallstatt, dass sie irgendwann in so einen Raum reinkommt, wo Leute irgendwie so ausgenommen werden und die Organe verkaufen, oder dass halt irgendwas kommt, warum der Kult so richtig schlimm ist? Oder,
darauf habe ich ehrlich gesagt gewartet, dass da noch irgendwas kommt. Noch
oder
irgendwas
Kinderhandel, so also irgendwas, krass, was
Widerliches oder so, was die irgendwie so richtig noch mal eine Stufe eviler macht als alle anderen.
Ja, dachte irgendwie. Ich nämlich auch so, dass irgendwas ganz Krasses irgendwie kommt, aber das kam dann irgendwie nicht. Und dadurch, dass die als Kult framen, macht es ja auch irgendwie einfacher, die als Gegner wahrzunehmen, aber wirklich, also ein Kult war das für mich irgendwie.
Also sie wirkten nicht. Für mich letztendlich gar nicht so viel böser als alle anderen, weil ich meine, Rudi Ruska Roma auch.
Deswegen halt, wie ein nehmen, anderes Haus einfach nur.
Genau, wie so Häuser, ein Haus in Game of Thrones. Die Ruska Roma nehmen halt auch kleine Kinder auf und beackern sie zu
machen sie zu Killermaschinen, also Kindersoldaten.
Ist ja auch nicht geil so, ne, auf dem moralischen Tablett. Deswegen,
aber wer hat denn schon jemals bei John Wick über Moral nachgedacht?
Nein, meinte ich auch gar nicht. Ist mir auch völlig Wumpe. Ich meinte halt nur, es wirkte für mich auch echt nur einfach wie eine weitere Partei in diesem ganzen Konstrukt.
Ja, und deswegen
aber dass die jetzt halt so, wirklich dass das, so für sich einzeln stehen, was Besonderes sind und wie gesagt, so Krieg gegen hohe Kammer oder what, das wird da ja wirklich nicht aufgemacht. Das Potenzial ist sicher dafür da, aber im Film per se wird davon jetzt nicht wirklich was erzählt.
Ja, und anstatt irgendwie das am Ende, so weil sie auch die ganze Zeit so, die Münze hier sind so zwei Seiten einer Medaille, irgendwie schützen oder töten. Und anstatt, dass diese Münze am Ende dann nochmal gekippt wird, man merkt, okay, die Leute, die ich immer für cool gefunden habe, haben mich instrumentalisiert, dass ich Gegner von ihnen ausschalte. Es ist dann einfach so, übrigens, der Kult hat auch ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt, weil du hast ja ganz wenig von denen nur umgebracht und auch nicht den richtigen Boss. Also das Finale wird dann so ein bisschen negiert durch das, wie der Film dann final endet. Das fand ich ein bisschen schade, weil das hätte es vielschichtiger gemacht, wenn du quasi gegen deine eigenen Leute in den Fortsetzungen kämpfen müsstest, weil so ist halt wieder ein Kopfgeld ausgesetzt. Das habe ich jetzt 4-mal bei John Wick gesehen. Und es gibt auch wenig Weiterentwicklung dramaturgisch, wie das halt weitergeht, außer dass sie halt jetzt weiter gegen diesen Kult kämpfen muss und nicht selber verraten wurde, weil das ist ja am Anfang ja quasi auch schon irgendwie passiert, dass der Kult sie verraten hat quasi, also indem der Vater getötet wird. Und dann bringt sie die um, von denen sie dachte, sie wird von denen verraten. Und dann merkt sie, ah, das sind die eigentlichen Verräter. Also es wäre dramaturgisch viel drin gewesen. Und vielleicht war ich da irgendwie zu, keine Ahnung, zu wenig investiert in den Film, dass ich drüber nachgedacht habe, was dieser Kult eigentlich darstellen könnte, als ich gemerkt habe, es gibt hier keine Organhändler oder Kinderhändler oder sonst irgendwas Fieses. Also muss es ja einen anderen Grund geben, warum die ganze Zeit sagen, ja, ja, die sind so böse, die müssen alle weg.
Ja, das stimmt schon ein bisschen. Das ging mir auch so. Aber wie gesagt, letztendlich, ich war dann am Ende aber auch diese ganze Heilstätten-Geschichte, ab da war ich aber auch von der Action einfach so ummantelt,
ja, dass es mir
dann
auch ein bisschen auch
egal
stark
war. Ja. Weil wie gesagt, wir haben eben schon gesagt, dieser Wirtshauskampf, der ist unfassbar gut. Sorry, dieser Flammenwerferkampf ist halt unfassbar geil. Also das ist einfach so zwei Flammenwerfer, wie so, ja, fast schon wie so zwei bei Dragon Ball, so zwei Strahler gegeneinander einsetzen. Das war schon sehr, sehr geil alles. Also deswegen, und dann war ich da auch so ein bisschen verzeihlich am Ende.
Ja, das meine ich ja. Die Inszenierung muss halt alles überlagern,
dass
wo man
Ende
Fragezeichen
auch,
hat.
Auch storytechnisch nicht mehr viel rausgeholt wurde, außer halt noch natürlich der Oha-Moment, seine Schwester ist hier im Kult, so dies, das. Deswegen wurdet ihr getrennt. Okay, aber das war jetzt der einzige Story-Kniff, den sie noch hatten quasi. Mhm. Der John Wick-Kampf, in Anführungszeichen, der war ja wirklich auch unnötig eigentlich. Der hat halt nicht viel gebracht irgendwo. Dass sie auch am Ende dann den Governor oder den Kanzler da umnietet, war auch gut, weil hätte das eben John Wick auch übernommen, wäre halt auch super falsch
gewesen. Ja, das darf nicht sein, ja.
Genau, also das fand ich okay, aber wie gesagt, man merkt halt, finde ich, schon an der John Wick-Figur im Film, dass er nur da ist, um nochmal zu zeigen, wo das Ganze hier eingeordnet gehört. Aber der trägt halt nichts zum Film bei eigentlich. So. Aber wie gesagt, sie hält ja schon die Oberhand und sie macht auch die ganze Action, die wichtige, das fand ich schon gut. Aber rein storytechnisch wäre da sicher mehr drin gewesen, am Ende noch gerade die Verknüpfungen zu schaffen. Aber als wirklich reiner Actionfilm hatte ich dann in der zweiten Filmhälfte schon wirklich eine sehr gute Zeit, muss ich sagen. Und das war auch wirklich alles, und das sind bestimmt, also bin ich mir eigentlich sicher, dass da Nachdrehs am Start waren und dass da Stahelski schon ordentlich mitgeholfen hat nochmal von der Inszenierung. Aber da war ich dann wirklich auch wirklich, war ich so, okay, alles klar, ihr habt mich so. Da hatte ich dann wirklich eine richtig gute Zeit auf jeden Fall auch.
Mich würde mal interessieren, ob es diese Flammenwerfer, ob das jetzt wirklich so Einsatzflammenwerfer sind, so richtige, also dass das wirklich so Combat-Flammenwerfer sind oder so. Keine Ahnung. Oder wie die Dinger genutzt werden oder ob das ein reines Fantasieprodukt war. Und dann würde mich.
Vielleicht sind das auch einfach solche in Hallstatt irgendwie, um irgendwas frei zu machen, wenn irgendwo Schnee ist, dass du schnell so quasi Wege irgendwie, also wie so ein Schneeräuminstrument.
Boah, das wäre natürlich.
Das wäre aber ein sehr aggressives Schneeräum.
Also, ich weiß gar nicht, ob das so viel bringen würde, aber
ich weiß es auch nicht, aber ich.
Und ich meine, sie schießen ja mit den Dingen,
mach kurz die Einfahrt frei, Schatz.
Also, sie schießen ja
mit dem Garten.
Das heißt, das kann ja eigentlich dann, das muss ja dann Kerosin sein, was da drin ist, ne? Wenn sie das verschießen
ich
können.
Aus, ja.
Weil das muss ja halt irgendwie halbwegs fliegen können, so.
Ja. Und aber da wird uns die tolle Webseite, die ich neulich entdeckt habe, die IMFDB, die Internet Movie Firearms Database. sicherlich weiterhelfen, denn ich wollte einmal da gucken, welche Waffe in der fünften Folge der letzten Staffel von The Wire benutzt wird. Und dann bin ich auf diese Seite gestoßen. Das ist sehr, sehr umfangreich.
Ja, dann gib mal Ballerina ein, weil das würde mich mal interessieren.
Ach ja, stimmt, es könnte ja schon da sein, wie ich irgendwie so denke, es müsste erst.
Weil, okay,
das ist ja witzig. Ich fand ja auch die Szene geil, wo sie dann den Feuerwehrschlauch da hat und er den Flammenwerfer und sie sich gegeneinander da so.
Ja, und das würde mich mal interessieren, ob das machbar ist. Also ich hoffe, Mythbusters werden irgendwann mal das irgendwie testen.
Das wäre so ein Mythbuster-Bing, auf jeden Fall, weil ich mir auch dachte, okay, kommt wirklich so ein, ich meine, klar, der Druck, der auf so einem Feuerwehrschlauch ist schon hoch, aber ob der wirklich gegen so einen Flammenwerfer durchdringt, so, der auf da weiß ich nicht wie viel Grad ballert.
Das war ja das war ja schon Urozuki Doji und Dragon Ball.
Ja,
und
alles. Genau, meine ich ja. Das war so Anime-esque fast schon. Ich fand's, also ob es jetzt realistisch ist, dahingestellt, aber von der Inszenierung her war das sehr, sehr geil. Ja.
Also die Flammenwerfer, hier steht leider Custom, aber die Schrotflinte, die Norman Reedus benutzt, ist eine TTI Benelli M2 Tactical. Und die TBA AK Carbine kommt drin. Hier das Scharfschützengewehr ist Knights Armament SR15 CQB Mod 2.1. Also die Leute, die diese Webseite betreiben,
die sind dedicated.
Ist das, reden wir da von dem Scharfschützengewehr, was Vic benutzt gegen Ende?
Ich denke ja.
Das denke ich mal. Das ist ja auch mal sehr im Frame.
Da hätte ich ja eher gedacht, dass wir jetzt hier so ein, wie heißt es, Designated Marksman Rifle gewesen, weil er damit ja auch, glaube ich, nochmal ein bisschen so rumballert und das Ding auch eine etwas schnellere Frequenz hatte. Aber gut. Wenn das ein Scharfschützengewehr ist.
Also ich glaube jedenfalls, nee, es sind used by Lena.
Okay, dann nicht. Dann ist dann es nicht.
Das. Aber das kommt auch in The Terminal List vor und Bad Boys Ride or Die. Es wird nämlich immer andere Filme, falls du die Waffe geil findest, noch andere Filme sehen willst. Also ich war sehr fasziniert von dieser Website.
Ja, das ist Dedication. Okay.
Also wirklich, ich kann das. Wie heißt die?
IMFDB, Internet Movie Firearms Database.
IMFDB.
Also wie IMDB, nur mit einem F.
Mit einem F.
Geil. Die werde ich mir jetzt.
Oh, Daniel hat heute was zu tun. Oh,
schön. Ich buchse dich.
Ja. Ich glaube, wir können auch an der Stelle mal den Spoiler-Bot beenden, glaube ich, übrigens offiziell. Ne?
Ja.
Würde ich sagen.
Ja?
Ja.
Gut. Aber wir können auch an dieser Stelle vielleicht auch die Folge beenden, oder? Ich meine, wir haben jetzt echt.
Auch das können wir.
Auch das können wir.
Ballerina gesagt und geballert. Jetzt bin ich wieder bei IMDb. Was hast du gesagt?
Punkt? Ja, du musst ein F reinmachen zwischen M und B.
Ja, das habe ich doch gemacht. Nein, Punkt.
Org.
Org.
Org. Punkt Org.
O-R-C?
O-R-G. Was ist jetzt ein...
Ich hoffe, es war ein Gag.
Ich weiß aber nicht mehr, ob ein Gag oder nicht, weil es nicht um Technik.
Ah, da. Schön. Schön, schön, schön.
So, ganz... Oh, es gibt in der Kategorie L gibt's less lethal Weapon, die also weniger tödliche Waffen. Das gefällt mir gut. Da werde ich jetzt, nachdem wir abmoderiert haben, noch ein bisschen rum.
Wir verlinken.
Ich sehe eine neue Quiz-Kategorie.
Ich nämlich auch.
In welchem Film wurde das und das benutzt, um einem Mann den Schädel abzuhacken?
Ja. Sind nur Videospiele. In welchem Videospiel wurde die Nebelhandgranate 39 benutzt?
Call of Duty im Zweifelsfall.
Ja, richtig.
Ja, siehst du.
Ja. Alright, dann, wie immer an dieser Stelle der obligatorische Shoutout an euch alle da draußen. Vielen Dank für eure Beteiligung an diesen, und ja, auch vielen Dank für diese tollen Ideen, die wir jetzt schon wieder über Discord irgendwie erfahren haben.
Ja, vielen Dank.
Die zusammengetragen worden sind. Und natürlich immer auch wieder für What's in the Box und was sonst noch Tino für geheime Channels eröffnet hat, in die wir nicht reinschauen dürfen. Ja, folgt uns gerne bitte überall dort, wo es möglich ist und hört uns dort, wo es möglich ist und liked uns gerne dort, wo es möglich ist oder kommentiert es und auch das Feedback bei, ich glaube, André, du hattest Spotify uns zuletzt gezeigt, ne? Das war Spotify-Feedback. Auch genau. Vielen Dank.
Bedenkt, dass ihr jetzt bei Spotify wirklich auch richtig kommentieren könnt und wir können jetzt sogar antworten. Also die sind ja wirklich, also in den Spotify-Kommentaren ist jetzt wie so ein richtiger Chat, also deswegen könnt ihr direkt in Spotify, wenn ihr über Spotify uns hört, in den Folgen kommentieren und mit uns auch chatten.
Und auch ein paar der jüngeren Anfragen, die gerade, glaube ich, über Spotify reingekommen sind, werden wir hoffentlich demnächst zur vollsten Zufriedenheit beantworten können oder beziehungsweise da können wir euch was anbieten in der Richtung. Aber ja, das zu gegebener Zeit. Das soll es erstmal hier an dieser Stelle gewesen sein. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören, wünschen euch eine schöne Woche und hoffen, dass wir uns auch in der nächsten Woche wieder hören. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.